Port? Warum? Was soll das?
Port ist einfach so langlebig. Wenn man in Geschichtsbüchern stöbert, stolpert man eigentlich schon über dieses Thema, weil das alles irgendwie zusammenhängt. Und ich finde es so wunderbar, Geschichte in die Gegenwart zu tragen, ins Glas und das dann am Gaumen genießen zu können. Wie geil ist das denn?
Wir machen ja auch zum dritten Mal schon einen Podcast heute.
Oh, ja. Jetzt ist es richtig gut. Ich fand das sehr gut. Ich merke schon, Bärbel steht auf Flachwitz.
Ich beobachte das immer wieder in Restaurants. Da sitzt ein Pärchen, es geht um die Weinauswahl, der Mann bestellt. Und die Frau schiebt so die Karte rüber und sagt, Schatz, mach mal bitte. Ja. So, wo ich immer denke, so, nee, Schatz, soll jetzt mal gar nicht machen, mach du doch mal.
Man steht davor und liest so, Spätburgunder. Trocken. So, was bedeutet das? Ne? Gerade dann, genau dann, wenn ich mich nicht auskenne und keine Ahnung habe. Es ist doch viel besser, ich gehe in den Fachhandel rein und sage, Mensch, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich mag, aber ich würde gerne wissen, was ich mag, ich möchte gerne was verkosten. Punkt.
Frau Ring, ich brauche keinen Grauburgunder, können Sie auch einen Pinot Grigio holen?
Pinot Grigio. Ja.
So, heute sind wir gastronomisch gesehen ausgebucht, denn Sitzplätze sind bei uns schwierig. Die Weinprinzessin mittlerweile ausgebürgert in die hinterste Ecke.
Am Katzentisch.
Denn wir haben heute 2 Sterne-Gäste an Bord. Richtig gehört. Nicht einen Gast, sondern dero 2. Oder besser gesagt weiblich dera 2.
Was?
Sagt man das? Ich weiß nicht. Egal. Auf jeden Fall meine ich unsere heutigen Gäste und nicht meine 2 Pappenheimer, die wir immer natürlich, wie soll ich es auch anders sein, hier mit an meiner Seite sitzen. Sebastian Sebi, Weinprinzessin und mein alter Gassenhauer Thomas Mühlnickel. Hallo.
Ich freue mich total heute. Das wird super geil. Mega. Geiles Thema, Portwein. Ich habe schon wieder Bock auf Port. Die beiden sind total nett und sympathisch und das wird eine fröhliche, lustige Runde jetzt.
Ja, ich habe mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Und wir haben auch schon vorne im Foyer schon richtig losgelegt. Eigentlich hätten wir schon den Ton mitlaufen lassen können.
Es wird sogar gut trotz dir.
Ja, ich weiß. Ich weiß. Und deswegen sage ich einfach, lassen wir sie auch rein.
Ja.
Okay, gut. Das wird jetzt eine etwas längere Ankündigung.
Ich kenne das ja schon. Ich gehe mal zwischendurch auf
Toilette. Aber jetzt haben wir ja Zeit. 2 Gäste. Ja. Ja. Und dementsprechend muss man sich jetzt ein bisschen gedulden. Also, Gast Nummer 1. Während ihres Studiums entdeckte sie ihre Leidenschaft für die Gastronomie, entschied sich gegen ihr Studienfach Pädagogik und absolvierte eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau. Im Gasthof Brendel arbeitete sie 6 Jahre, bevor sie es nach München ins Restaurant Edere verschlug. Nach einem kurzen Aufenthalt auf Sylt führte es sie dann auf die Sommelierschule nach Koblenz, landete im Kronenschlösschen im Rheingau und auf dem Weingut Künstler. Seit 2009 ist sie zurück auf einer der beliebtesten deutschen Inseln, Sylt. Seit 2018 führt sie als Doppelspitze gemeinsam mit Jan-Philipp Berner das Restaurant des Söllringhof. Im Jahr 2015 wurde ihr der Titel Sommeliere des Jahres verliehen. 2017 und 2018 sicherte sie sich jeweils den 1. Platz in den Kategorien Mrs. Feelgood und jetzt auf Deutsch, Meisterin der Weine. Der Best of the Best Awards. 2019 zeichnete sie der Feinschmecker als Sommeliere des Jahres aus. Zudem bekam sie auf der Eat Berlin den Food Mover Award überreicht, sowie 2022 die Auszeichnung Sommeliere des Jahres vom Schlemmer Atlas verliehen. Aber sie ist auch ehemalige Chef de Rang. Filterkaffeetrinkerin. Ein Morgen ohne geht nicht. Sie liebt Sachertorte, mag Rieslinge auf Blauschiefer gewachsen. Aufgewachsen in Duisburg, ging sie in die Waldorfschule, sie war Punkerin. Nachhall klingt für sie schöner als Abgang. Eigentlich wollte sie in die Drogenberatung und ist letztlich auch da auch durchaus drin gelandet. Einige Aufkleber zieren ihren Laptop. Mit buntem Pferdekopf, Terrassenmosel oder Alpakas gegen Nazis zeigt sie ihre klare Haltung. Bärbel überzeugt oftmals mit farbenfroher Kleidung und ihrem Können. Sie sieht sich als Dolmetscherin des Weins und trinkt gerne Wein in Verbindung mit Menschen. Der perfekte Platz, um Wein zu trinken, ist das Bänkchen auf der Düne. Sie liebt die Zweisamkeit mit ihrem Ehemann, einem Tanz in der Küche und das gemeinsame Kochen. Schmetterlingstattoos zieren ihre linke Schulter. Portwein hat sie dazu veranlasst, auf Madeira zu heiraten. Abwechselnd trägt sie 2 Lieblingsuhren oder Bänzel. Ihr Schlüsselmoment für Wein war natürlich ein Riesling. Jean-Baptiste Riesling, Kabinett Gunderloch 1998. Eine innige Beziehung führt sie mit einer eng Vertrauten. Sie ist tief und aufrichtig. Morgens kredenzt sie ihr frische Karotten und Bananen. Cassandra, ihr Pferd. Nun ist sie mittlerweile eine Institution im Hotel Söllringhof, denn ein Ring wäre nichts ohne Söll oder auch umgekehrt. Herzlich willkommen, Bärbel Ring.
Hey.
Und unser 2. Gast. Freie Autorin, Food- und Reisejournalistin und Gastronomiekritikerin, ehemalige Herausgeberin eines Food-Magazins und kulinarische Expertin mit hoher Empathie Inhaberin und Gründerin der Textagentur Langenegger und Wien, Verlegerin Hamburg Genießen von 7 bis 7, freie Foodjournalistin für Der Feinschmecker, Foodie, Gourmet, Traveler, Kolumnistin, Kochbuchautorin, Geschäftsführerin und Gesellschafterin von The Chef Stories GmbH. Aber sie ist auch auf dem Land groß geworden. Eine Reisende, Genussmensch durch und durch. Restaurantkritikerin, aufgewachsen in einer Künstlerfamilie, Mutter, ehemalige Balletttänzerin, Journalistin und Restaurantkritikerin, ihr Vater, Kunstmaler. Sie selbst schrieb bereits zu Schul- und Studienzeiten über gutes Essen. Neugierde und Wissensdurst leiten sie. Sie beschreibt sich als feinfühlig, positiv, philosophisch, hedonistisch, intuitiv. Sie wollte Tierärztin werden und klassische Pianistin. Zwischen dem 5. und 16. Lebensjahr intensiv hat sie es betrieben. Musik bleibt essentiell wichtig für sie. Sie hat einen Magister in Musikwissenschaft. Doch das Kulinarische setzte sich durch, stark geprägt durch ihres Vaters Hingabe zu Restaurants und gutem Essen. Sie liebt Dosenerbsensuppe und Toastbrot mit Erdnussbutter. Mit 3 bis 4 Jahren schon begleitete sie ihre Mutter zu einem Testessen. Das erste White Dinner in der Scheune des Vaters beeindruckte sie. Der erste Nebenjob war das Schmücken des Weihnachtsbaums beim Nachbarn. Sie gehörte zu denen, die eher Nachhilfe gegeben haben, als welche zu nehmen. Im Modeladen als Verkäuferin hielt sie es nicht lange aus. Eine Radler und Reiterin. Geht gern auch mal ohne Plan. Einfach los. Eine Berufsesserin. Ein Nachtmensch. Sie mag verschlossen sich selbst gegenüber sein, aber hat die Gabe, Menschen zu öffnen. Ob diese Gabe bei Thomas heute hilft, werden wir sehen. Herzlich willkommen, Antonia Wien.
Hey.
Wahnsinn. Total gestalkt.
Das ist schlimm. Es ist so schlimm mit Dietmar. Ich weiß nicht, wie er das macht.
In den Weiten des Netzes alles durchforscht. Das ist echt spannend.
Aber er findet auch wirklich alles.
Ja, krass.
Ja,
ja, alles nicht. Sonst könnten wir jetzt ja aufhören.
Naja gut, es waren jetzt schon 5 Minuten, die beiden schweigen mussten, weil du hier einen Vortrag gehalten hast.
Aber es war schön.
Ja.
Das mit der Dosensuppe, das müssen wir nochmal klären, wo du das ausgegraben hast. Das
wusste ich gar nicht, Antonia.
Immer noch so?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Nicht mehr.
Nee. Aber ich habe tatsächlich neulich eine Freundin, deswegen, es klingt so, als hätte mal eine Freundin gefragt, die hat mir serbische Bohnensuppe serviert als Kindheitserinnerung. Und das war so schlimm. Das hat so grauenhaft geschmeckt.
Ja, ich lerne gestern noch was über sich selbst, wenn Dietmar vorträgt.
Ja,
das ist so, ja.
Absolut. Ja, cool.
Deshalb bin ich ja auch nie zu Gast. Ich will nicht, dass er über mich was nachliest.
Das weiß ich auch schon alles.
Alles?
Ja.
Oh, ja, verdammt.
Ja. Ich rede irgendwann mal mit deiner Frau drüber.
Ich habe eben schon hier rumgehustet, während du vorgelesen hast. Ich würde heute gerne mal was ganz anders machen als sonst. Ich würde gerne was trinken.
Oh ja.
Mhm. Weil wir sitzen hier zu viert. Ich habe offensichtlich eine trockene Kehle. Insofern lass uns doch einfach direkt schon ins Thema starten. Port. Warum? Was soll das? Wieso?
Ein wunderbares Thema einfach. Es ist, die Weinwelt ist so riesig und es verändert sich permanent und Port ist einfach so langlebig. Es hat was mit Geschichte zu tun, es hat was mit unserer Historie zu tun. Wenn man in Geschichtsbüchern stöbert, stolpert man eigentlich schon über dieses Thema, weil das alles irgendwie zusammenhängt. Und ich finde es so wunderbar, Geschichte in die Gegenwart zu tragen, ins Glas und das dann am Gaumen genießen zu können. Wie geil ist das denn?
Das stimmt natürlich.
Mhm. Ja. Und kommen immer noch die Erinnerungen auf Madeira?
Ja. Madeira, eine wunderbare Insel. Ja, total verliebt. Das erste war ich mit Johannes da, Johannes King. Wir waren so eine kleine Gruppe. Und mein Mann und ich, wir haben uns selber mit dabei. Wir haben uns direkt in die Insel verliebt. Also das war ja, traumhaft.
Ja, die hat nur die geilen Inseln, ne?
Madeira. Ja, so wir reisen nur von Insel zu Insel.
Ja, mit Festland könnte ich nichts anfangen.
Spöttler würden sagen, eine Inselsommeliere.
Ja, würde ich sagen.
Eine Inselbegabung, genau.
Ich war ja noch nie auf Madeira, ne? Ich musste dir das heute gestehen.
Ja, ich habe schon
es war ja ein bisschen, Schelte gekriegt.
Ich auch nicht.
Recht, was?
Nein, ich tatsächlich nicht.
Also okay,
ich,
gut.
Ich war jetzt ja nicht drei, zum vierten Mal auf Teneriffa.
Ach, schön, okay. Auch wunderbare Insel.
Ja, gibt auch tolle Weine.
Ja, ich war auch schon mal auf Mallorca. Was soll denn das jetzt, Dietmar?
Also, ja, Weine.
Du bist nicht auf Mallorca, du bist immer auf Mallorca.
Mallorca. Ne? Da am Ballermann, ne? Da.
Genau.
Ja, ich habe es mit den griechischen Inseln, aber die kommen. Die kommen. Die griechischen Weine kommen.
Santorini.
Die griechischen Weine kommen, total.
Absolut.
Ich habe übrigens einen, weil du immer danach suchst, ich habe einen guten Geheimtipp eines Restaurants in Paderborn für dich. Paderborn ist jetzt die große Weltmetropole Deutschlands.
Ich Paderborn. Ja, also ich nehme jeden Tipp an. Ich fahre nach Paderborn.
Es gibt da ein
griechisches Restaurant.
Ja, du? Genau. Ja. Und das ist so ein bisschen wie, wir kennen uns ja alle so ein bisschen in Hamburg aus, glaube ich. Ne? Mhm. Könnte ich ja mal so behaupten.
Mhm. Ja, ich vielleicht nicht.
Ich wollte sagen, die Inselfrau ja nicht.
Stimmt. Also gut, ja. Also du musst mal aufs Festland kommen. Ja. So. Es gibt ja The Greek. Mhm. Ne? Das kennst du ja. Und das ist so ein bisschen so ähnlich. Mhm. Keine typischen griechischen Gerichte im Sinne von, es gibt Tzatziki und Gyros en masse. Mhm. Und die heißen auch nicht Akropolis und Santorini und so, sondern die heißen einfach P&S nach den beiden Geschäftsführern. Mhm. Ist ein Ehepaar und das gibt immer so eine Tapas-Form für das Essen und das ist wirklich griechisches Essen.
Toll.
Und vor allem geile griechische Weine.
Gut.
Da gibt es so tolle Sachen. Ich kann nur die Rebsorten nicht aussprechen.
Nee, stimmt.
Ja. Also jedes Mal beim Griechen, wenn ich da was sage, dann ist es immer falsch, was ich sage. Ich krieg's einfach nicht hin. Gute griechische Weine gab es in der Folge mit Thomas Bühner. Also wer uns über griechische Weine reden hören möchte, kann nochmal zurückspulen bis zu Thomas Bühner im Jahr 2023. Mhm. Da gab es sehr leckere griechische Weine. Und gute selbstgesungene Lieder.
Ach ja.
Hatten wir jetzt eigentlich so Durst?
Ja, genau. Ja,
ich wollte schon mal fragen.
Ja, genau. Weinprinzessin.
Ich würde hier mal eine aufmachen. Ich habe mir gedacht, heute ist Ladies First auf jeden Fall angesagt,
danke,
oder? Ich mache jetzt hier mal dieses Säckchen und habe festgestellt, dass ich super schlecht vorbereitet bin hier. Ich habe nicht mal ein Messer, aber ich glaube, das geht mit hier vorne auch ganz gut.
Geht auch mit den Zähnen sonst. Sonst macht es mit Alex. Also, der dreht immer die Flasche, wenn man einen Korken rauszieht.
Und ich möchte bitte auch noch zum Thema Dosenerbsensuppe sagen, dass ich habe mal sehr gerne die Erbsensuppe von meiner Oma gegessen. Und dann habe ich sie angerufen und habe gefragt, ich möchte mal deine Erbsensuppe nachmachen. Wie machst du denn die? Dann ist eine Dose auf.
Nein. Oh.
Da ist etwas in mir gestorben.
Oh. Manchmal ist besser, nicht zu fragen.
Nee, ja, genau. Oder? Mhm. Aber
so wie bei, wie heißt der bei Panda? Wie heißt der Film? Panda? Kung-Fu Panda, ne? So die geheime Zutat.
Ja.
Was ist deine geheime Zutat? Eine Dose.
Jetzt hier.
Darf ich übernehmen? Oder?
So, warte, ich mache mir noch ganz kurz einen kleinen Schluck und dann kannst du sofort
haben. Ach, die Prinzessin muss natürlich auch wieder was trinken.
Das war ja ist klar. Schlimm mit uns.
Ein kleiner Probierschluck.
Guck mal, kommst du dann an? Müssen wir nochmal optimieren.
Ja. Da waren wir wieder Gogo-Gadgetto-Arme.
Demnächst mal mit meinem Tisch mal ein bisschen ranrutschen.
So, ich darf dann schon mal.
Ich habe übrigens auch einen neuen Griechen bei mir auf der Ecke. Du hast ja mal bei mir in der Straße gewohnt, also unter mir. Da ist jetzt ein neuer Grieche auf der Ecke, wo früher der Italiener war.
Danke.
Super. Aber das ist ein Tzatziki-Grieche.
Ja.
Hm? Ja, aber die sind ja auch Tzatziki-Grieche, aber nicht schlecht. Die sind ja häufig auch sehr beliebt.
Ja.
Da kann man auch gut Bier trinken manchmal.
Ja. Ich trinke ja kein Bier, also insofern.
Nein?
Ich hasse Bier.
Ah, okay.
Entschuldigung, aber es ist
gut. Das ist ja auch ein Wein-Podcast, insofern darfst du das hier sagen. Ja,
genau.
Auch wenn wir schon zwei, drei Bierfolgen hatten, weil wir Gäste hatten, die Wein hassen. Die dann sagten, ich komme nicht in den Wein-Podcast, was soll ich denn da? Ich trinke ja nur Bier. Aber dann wollten wir auf den Gast nicht verzichten, haben wir halt Bier getrunken.
Ja. Ich habe mal ein Praktikum in der Brauerei gemacht, das war auch ganz spannend. Eine Woche lang, da wollte ich nämlich wissen, wie wird es denn eigentlich wirklich hergestellt, weil ich kann es auch nur aus Büchern und wie man das halt so macht und in der Theorie. Und ich habe gesagt, ich putze auch.
Nein.
Also ich habe hinterher, ich war wirklich von A bis Z mit dabei, ganz kleine Mikrobrauerei und ganz zum Schluss, den letzten Tag habe ich wirklich nur geputzt. Das ist ja, also es ist ja wirklich, es muss so clean sein wie in der Molkerei, als wenn man mit Milchprodukten arbeitet. Mhm. Also war schon beeindruckend.
Bei meinem letzten Besuch in einer Brauerei hat mein Cousin seinen Ehering verloren. Das war auch nicht gut.
Ah, ja, ich erinnere mich. Ja. Ich wollte gerade sagen, warum erinnerst du dich noch dran? Aber
das glücklicherweise nicht. Es war mein Junggesellenabschied und die Jungs hatten sich überlegt, irgendwie zwischendurch in eine Brauerei zu gehen und da stand ein Basketballkorb, mein Cousin warf einen Ball, der Ring fliegt
und der
weg.
Ring hinterher.
Ja, oh, dann hat er den Ring wieder aufgehoben und dann kam der dumme Part, er hat wieder geworfen, dann flog der Ring wieder und dann war er wirklich weg.
Oh nein. War
eine schwere Geburt, bis wir den wieder hatten.
Das ist irgendwie auch ein komisches Zeichen,
aber
zweimal den Ring verloren.
Ja, aber ich muss dazu sagen, Thomas hat daraus eine der schönsten Übergaben gemacht, die ich je, ich muss ihn jetzt mal ausnahmsweise mal loben, passiert nicht so oft heute. Und zwar am Hochzeitstag bei seiner Rede den Ring wieder an seinem Freund überreicht, weil er in der Zwischenzeit, das sagst du jetzt am besten.
Ich hab den Ringfahren da, das musst du dir auch merken. Den Ring, ne?
Wortwitz. Richtig gut.
Dafür steht er mit seinem Namen.
Ich habe den Ringfahrer dann beauftragt und dann kam ein Typ angefahren aus Lübeck mit so Geräten und hat dann in diesem
Ach, Sand, so ein Winchelrute.
Da, genau, so ein Typ und hat dann da in diesem Bereich, wo dieser Basketballkorb war, der dann den Ring gesucht, hat ihn auch gefunden. Das hat mich richtig Geld gekostet, die Aktion. Und dann habe ich nur der Frau von meinem Cousin geschrieben, kauft bitte keinen neuen, ich habe den, aber sag ihm nichts. Und dann habe ich den wirklich 3 Wochen lang noch für mich behalten, bis dann zur Hochzeit. Und während meiner Rede, wo ich da durch den Raum schwebte, habe ich dann ganz am Ende meinen Cousin richtig hops genommen mit der Nummer.
Oh, das ist aber romantisch.
Ja. Nee,
das ist schön.
Aber du weißt, was passiert, wenn ich mal verloren gehe. Ne?
Merke ich mir.
So, ist hier ein Whiteboard?
Nein,
gut.
Nein. Sitzen 6.
Die Antwort war einfach nur nein.
Braunport.
Prinzessin, kannst du bitte zurück an den Tisch kommen? Ich fühle mich hier ein bisschen alleine gerade.
Ich merke, ja.
Das war jetzt so richtig norddeutsch eigentlich. Ja. Ne? Also, wie geht's dir?
Gut.
Ja. Gut. Ja, also gut ist schon eigentlich.
Ja, stimmt, eigentlich gut ist schon viel, ne?
Ja. Oder muss ja. Oder
nee.
So.
Nein, aber es könnte ja von der Farbe her, wenn man reinschaut, könnte das ja theoretisch schon eigentlich berechtigte Frage sein.
Es hätte richtig sein können.
Ja, absolut.
Tony?
Nee, auch nicht.
Dann sind wir schon durch mit unserem Wissen.
Guck mal, jetzt hat sie schon mehr gesagt. Jetzt hat sie gesagt, nee, auch nicht. Das ist schon mal mehr als nein.
Aber ich finde so richtig schön Bernsteinfarben und in der Nase, deswegen Tony ist auch eine berechtigte Einwand. Mensch. Ne, weil das halt auch so schön oxidativ ausgebaut ist. Das riecht man auch. Es hat so ein bisschen was von Orangenschalen, finde ich, wenn man da reinschnuppert. Ne? Auch ein bisschen was Nougat-mäßiges. Mm. Also, aber wirklich so Orangenschale finde ich ganz, ganz intensiv. Ne?
Ihr findet die Weine übrigens, wenn ihr uns jetzt hier so schnuppern hört, auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook, TikTok, wo auch mal wir unterwegs sind. Auf YouTube kann man das Video ja auch sehen, ne? Für die Leute, die uns immer noch hören. Man kann uns mittlerweile auch sehen. Es gibt auch immer eine Version, wo wir Dietmar rausschneiden.
Es gibt auch eine Version, wo wir einen schwarzen Balken über die Augen von Thomas machen. Mhm.
So, entschuldige Bärbel, weiter geht's.
Alles gut.
Wir haben schon mal getrunken. Ja.
Genau.
Ein Reden, die anderen trinken, weißt du?
Ja, genau. Ihr habt schon getrunken?
Ja, klar. Oh.
Kinnings, es gibt doch hier immer einen Trinkspruch.
Ach so, oh. Aber ja, man muss ja vorverkosten, ob der Wein auch gut ist. Das ist immer wichtig.
Okay, so. Und jetzt dein Trinkspruch.
Sünde.
Fertig.
Ja. So kurz und knapp wie die Antwort auf deine Frage. Genau.
Schön.
Prost. Prost. Ja, das muss klingen.
Ja. Teleprost.
Teleprost.
Teleprost. Da merkt man auch richtig, dass es richtig, richtig angenehme, knackige Säurestruktur hat. Ne?
Ja.
Und das kann kein Port. Port hat nicht so viel Säure. Mhm. Das ist Madeira.
Mhm.
Das ist ein Madeira, ganz klassisch, deswegen mit dem Tawny gar nicht so weit weggelegen. Madeira ist auch immer oxidativ ausgebaut, also ist immer mit Luft in Kombination. Und Madeira hat einfach immer viel, viel mehr Säure als ein Tawny Port. Wirklich ein ganz, ganz langlebiges Produkt.
Aber nur in den ersten Augenblicken nachher wird es eher so schön wohlig warm.
Ja, das ist der Alkohol.
So, ne? Stimmt, ja genau.
Die Wärmeflasche, die so ein bisschen noch rutscht.
Das ist der Alkohol.
Also.
Endlich mal wohlige Wärme in deinem Leben.
Wir haben mich schon gewundert.
Wie war das mit dem wärmsten Jäckchen?
Das ist das Kornjäckchen.
Ich hab da auch so eine leichte Sherry-Anleihe drin für mich.
Mhm,
von so einem Medium-Sherry.
Ja, okay, dieses cremige, ne? Wie so ein Pedro Ximénez oder so in diese Richtung gehen. Ne?
Genau.
Ja. Das ist eindeutig, also es ist ein Malvasia von der Rebsorte her. Madeira ist ja so ein bisschen zwar ähnlich wie Portwein, kann man schon eine gewisse Art vergleichen, weil beides ist ein gespritteter Wein, also ein angereicherter Wein mit Alkohol. Also der Alkohol kommt nicht durch die Gärung, sondern der Alkohol kommt durch zugesetzten Alkohol, wie beim Portwein. Und reift dann dementsprechend auch, kommt auch aus Portugal. Aber ansonsten haben die eigentlich nichts miteinander zu tun. Aber trotzdem, dieser leicht oxidative Ausbau ist eben halt dann doch wie beim Tawny Port. Ganz schön. Also finde ich auch gerade richtig.
Wie viel Prozent hat der?
Auch 19, würde ich sagen.
Okay.
Also, oder?
Die haben ja normalerweise so 19, 20.
Ach so, pack doch mal aus, Dietmar. Wir
haben die hier.
Also ich recherchiere auch gerade im Weinbuch.
Alle gucken so prinzipiell.
Normalerweise, ja.
Das ist so ein Reflex gewesen, entschuldige. Ich dachte immer so, ich warte jetzt darauf, dass du das auspackst.
Und ich war gerade hier so schön in mein neues Weinbuch hier vertieft.
Ach, Dietmar, der passt ja zu dir. Das ist auch eine kleine Flasche.
Ja.
Und zu dir passt er auch. Das ist ein Mann mit einem dicken Bauch. So, halt mal hier so in die Kamera hinein.
Ja.
War die Kamera an? auch noch.
Ich habe immer wieder Wünsche heute.
Und der hat 19%.
Ja, nicht schlecht, ne?
Man sagt Malvasia, ne?
Malvasia.
Ja.
Also die Betonung. Also wahrscheinlich sagt man eher auf Madeira Malvasia. Also ähnlich. Man sagt ja auch nicht Madeira, sondern Madeira.
Ah.
Ach was.
Genau.
Ja, man sagt doch nicht Porto, man sagt Porto. Mhm.
Da ist mir gerade was passiert, was Dummes. Ich war letzte Woche auf einem Workshop und ich war im Seminarraum Porto 1. Und ich las das einen Tag vorher im Briefing, wo ich hin muss und dachte so, Porto 1, aber sind die vollkommen beknackt? Und dann nebenan das Ding heißt irgendwie Frankiermaschine oder Briefmarke oder was. Ich habe nicht gecheckt, dass das ein portugiesisches Hotel war, eine Kette. Und der andere Raum hieß Lissabon und ich dachte, wie blöd kann man sein, einen Raum Porto zu nennen? Es hat wirklich gedauert, bis ich im Hotel war, bis ich es gemerkt habe, dass es nicht um Porto ging, also Briefmarken und so weiter.
Das wird dein georgischen Wein.
Ja, genau. Ich habe es ja eben schon im Vorgespräch erzählt, dass ich ja den Grüße an Sarah Wiener in der Folge mit Sarah georgische Wein und Wine of Georgia nicht hinbekommen habe, dass es das gleiche ist.
Naja. Ich sag nur Enterbender. Das ist
Enterbender.
Enterbender ist sehr schön.
Johannes. Man hört Johannes jetzt wieder im Hintergrund lachen irgendwo.
Ich fand den Zwischenport ja gut. Also dieses Wort Zwischenport.
Zwischenport ist toll.
Das ist super.
Das gehört eigentlich mit zum Wort des Jahres.
Ja.
Also
gehört auch Zwischenport. In den täglichen Gebrauch. Also nicht nur im Wortschatz.
Nicht nur als Wort, auch als Zwischenport.
Genau.
Also ich finde das sogar als ein neues Buch, Zwischenport.
Ja, ich überlege mal.
Ah, das ist so zwischen den Zeilen und sowas alles.
Ja.
Da kann man so viel drin verstecken.
Ja. Zwischenport und Sherry.
Gute Idee.
Ja. Wir machen ja auch zum dritten Mal schon einen Podcast heute.
Oh,
ja.
Gut. Ich fand das richtig gut. Ich merke schon, Bärbel steht auf Flachwitz.
So, Antonia, unterhalten wir uns doch einfach mal ein bisschen. Ne?
Weißt du, bei uns ist das ja im Betrieb so, als Chefin müssen ja einfach alle lachen, wenn ich einen Witz mache.
Das ist geil, ne? Das ist ein Riesenvorteil. Wenn keiner lacht, dann beim allerersten Mal, wenn das passiert, sofort einen rausschmeißen, danach lachen sie immer wieder bei allen. Das ist geil.
Genau.
Ja.
Aber wie bist du jetzt an den hier gekommen? Wo hast du den jetzt? Also hast du den auf Madeira kennengelernt oder hast du den natürlich nicht?
Also, wie gesagt, ich war vor vielen Jahren das erste Mal auf Madeira und wir haben uns in diese Insel verliebt und wir waren vorher auch im Duro-Tal und sind eigentlich durch Johannes King an Madeira und an Portwein gekommen. Portwein war natürlich erstmal die größere Baustelle, sag ich mal, weil man sich damit ja auch nicht auskennt oder auskannte. Und Madeira war so ein bisschen hinten dran, aber uns hat es da einfach extrem gut gefallen. Und somit habe ich mich auch angefangen, mit Madeira auseinanderzusetzen. Wunderbare kleine Insel. Und das erste Mal, dass wir da waren, waren wir auch direkt bei Barbeito. Das ist in Câmara do Lobos, nennt sich der Ort. Das ist so eine kleine Bucht im Süden neben Funchal. Ich glaube, Funchal ist der bekannteste Ort dort. Und
da hatte ich Cristiano Ronaldo her.
Genau.
Ja.
Ne? Mhm. Da gibt es sogar eine Statue am Flughafen.
Auch so eine hässliche.
Ich habe nicht genau drauf geachtet. Und Ricardo, also der Mitbesitzer vom Vinho Barbeito, macht super gerne Verkostungen. Und er liebt es. Also der Tisch hat ungefähr die vierfache Größe von diesem hier und der muss hinterher voll Gläser stehen.
Mhm.
Und er findet das richtig geil, wenn man alles gegeneinander verkostet. Und für mich ist das mit das Beste an Qualitätsmadeira, was man eigentlich bekommen kann auf der Insel. Er ist wirklich total freakig. Er baut die Pipas, also Pipas sind die Fässer, separat aus. Er hat verschiedene Häuser, in denen die eben halt reifen oder lagern. Das ist ja ein bisschen anders. Da reift man das nicht in einem kühlen Keller, sondern da reift man das in wärmeren Häusern, weil der Zucker, der soll durch die Sonne karamellisieren und deswegen kommt dieses karamellige Aroma, deswegen kommt auch diese dunkle Farbe mit in den Wein rein und dann baut er halt immer separate Fässer aus. Ich glaube, das hier ist jetzt auch, ich habe keine Brille auf. Ich vermute, das ist auch hier Single Cask und in zwei verschiedenen D und E, in zwei verschiedenen Häusern gereift. Und so sind wir auf jeden Fall auf das Weingut gekommen und dann sind wir ein paar Mal auch da gewesen, auch in anderen. Und ich finde auch, gerade was ich vorhin schon beim Portwein gesagt habe, Madeira hat ja genauso eine Historie. Das ist ja total abgefahren. Und wenn man sich mit Madeira auseinandersetzt, kommen auf einmal so viele Varianten noch mit dazu, die man beim Portwein nicht mit hat. Weil Madeira war immer eine Insel, die hat so viele Krisen durchlebt, die haben so viele, so viele Probleme gehabt, dass die zwischendurch Zucker angebaut haben, dann Bananenplantagen angebaut haben, dann irgendwann erst wieder Wein und so weiter. Und fand ich für mich einfach super beeindruckend. Und auf dem Weingut habe ich geheiratet.
Ach,
mit Blick auf die Fässer haben wir ja gesagt.
Oh, toll.
Ja.
Oh, toll.
Okay, da war erstmal noch echt. Dann ist man noch wirklich addicted, ne? Wenn man auf einem Weingut auch noch heiratet.
Ich habe gesagt, wenn ich heirate, dann nur auf Madeira. Und dann nur in einem Weingarten. Aber es hat geregnet, also haben die das drinnen aufgebaut. Ganz süß.
Madeira, Weingut, Mann, egal. Ja, was passiert.
Ja, der muss das ja auch mitmachen.
Also wenn ich reinschnupper, so geht es mir und ich weiß nicht, wie es euch dann geht, aber ich habe sofort eine Erinnerung, die bei mir wiederkommt. Das hat was mit meiner Kindheit zu tun. Ich bin sofort bei meiner Großmutter. Meine Großmutter hat nämlich immer einen Schrank gehabt mit selbstgemachten Likören.
Dietmar redet von den 60ern, ne? Nur dass ihr es wisst.
Schokolikör, Haselnusslikör, alles in diese Richtung. Und wenn ich da reinrieche, habe ich sofort diesen Schrank wieder da vor meinen Augen, wieder aufgeht und ich bekam immer schon, das durfte meine Mutter nur nie wissen, ich bekam immer schon als Fünfjähriger immer schon so ganz kleine Stampern.
Ah, hattest du das gut?
Ja, und dann durfte ich da immer schon so ein bisschen Likörchen trinken. Mhm. So. Und das ist im Grunde tatsächlich die Verbindung, die ich sofort habe, wenn ich hier reinrieche.
Man hat dieses Holz.
Ich wollte gerade sagen, ich kann das richtig gut vorstellen. Ja. So ein alter Eichschrank. Ja. So,
finde ich auch. Also absolut. Geht, ja. Ne?
Hast du eine Erinnerung, wenn du sozusagen...
Tatsächlich ähnlich. Also ich finde auch, das habe ich aber häufiger natürlich, also diese Kindheitserinnerung nach... ich sag mal, Keller von der Oma oder die Apfelkisten, die im Keller standen, sowas ist ja recht geläufig. Aber ich finde es auch. Also meine Eltern hatten das jetzt nicht, aber die Nachbarin, wo ich immer war, die hatte auch so einen Schrank. Kann das gut nachvollziehen.
Gab es da auch ein Schnäpschen?
Nee. Also bei mir ist das auch mit Schnäpsen ganz bös. Also ich darf auch keine Schnäpse trinken.
Ja, ich auch nicht.
Ich vertrage es gar nicht. Mhm. Also nach so zwei Schnäpsen... Ich habe mal so eine keine Verkostung gemacht, sondern ich dachte, ich nippe nur. Und ich habe aber ungefähr 20 Mal genippt. Und das war dann so, dass ich nicht mehr so genau weiß, wie ich nach Hause gekommen bin. Das war wirklich schlimm, deswegen keine Schnäpse mehr. Nein.
Naja, nippen heißt ja auch nicht, dass man nur einmal nippt.
Ne? Also, ja, genau, es war 20 Mal nippen, aber ich dachte, das wäre ganz wenig, aber irgendwann, glaube ich, war es nicht mehr so wenig.
Ich habe 2024 in Paris für mich Chartreuse entdeckt. Das kannte ich gar nicht.
Tröse grün.
So ein bisschen ins Alter gekommen, glaube ich, das Zeug. Genau, in grün und in gelb. Und man sagt ja, das ist Medizin. Deshalb trinke ich es jetzt auch offiziell.
Kannst. Sagt man zu Absinth auch.
Ja, genau.
Genau, und aus guten Gründen. Und ich mag das schlimme Zeug tatsächlich sehr.
Aber dieses Chartreuse, da gibt es ja auch richtig, also ich kenne mich damit jetzt auch nicht wirklich aus, weil ich nämlich auch keinen Schnaps trinke. Aber ich weiß, dass es da auch Jahrgangstiefen und sowas alles gibt. Da gibt es richtig abgefahrene Sachen. Mhm.
Wir müssen mal eine Schnapsfolge machen.
Ja,
das oh Gottes Willen. Oh ja.
Oh,
ich habe Orangenlikör zu Hause angesetzt.
Ja, super. Super, macht es. Und die Pistole bringen wir dann auch wieder mit.
Oh ja.
Also der Mandarinenschnaps von Spiritus Rex.
Ah, das ist schon gut, ne?
Da werde sogar ich schwach. Das ist eine Ausnahme.
Das war ja vorher, das war die
Stele.
Ja, genau, Stele.
Ja, aber er hat ja bei ihm gelernt.
Genau. Ja, er hat auch die ganzen Sachen, glaube ich,
übernommen. Die Flaschen sind gleich.
Ich sehe schon, ich weiß schon, wo wir uns wiedersehen.
Ja, genau.
ein Schnäpsle geht noch.
Ja, aber wirklich ein sehr, 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 sehr ganz toller Madeira, weil jetzt schon nach dem zweiten und dritten Schluck ist überhaupt nicht mehr die Säure da. Es ist nur beim ersten Schluck gewesen.
Ja.
Und er riecht toll. Ich finde es. Oh, und wenn Sinnlichkeiten sofort irgendwie hochkommen und Erinnerungen hochkommen, finde ich das sowieso schön. Das spricht dann immer sehr schnell für das Getränk.
Ja, er wirbt für Madeira. Es könnte eine Reise werden.
Ja, vor allen Dingen Madeira, man hat das ja wie beim Portwein, man hat das ja eigentlich immer nur als irgendein Getränk in der Flasche, was man ins Essen kippt, irgendwie so im Hinterkopf. Oder vielleicht noch, wenn man einkaufen geht, Marzipan, Pflaume in Madeira oder sowas.
Pflaume in Madeira.
Pflaume in Madeira.
Bei Aldi gab es immer diese Taler.
Ja, genau.
Die habe ich gefressen früher. Oh.
Und
wahrscheinlich nie in Madeira gesehen, aber.
Wahrscheinlich nicht. Hat nur jemand wahrscheinlich einen Zettel daneben geschrieben.
Ja, genau. Wie sieht's aus? Ja, wie eine Pflaume. Eigentlich ja nicht, aber.
Ja, aber da ist schon viel Aufbauarbeit noch zu leisten, ne?
Ja.
Als ich so vorher erzählt habe, so im Freundeskreis, was ich mache heute, und Madeira, Portwein, also da merkt man noch so, da sind die ganz alten Assoziationen, ne? Wenn ich dann erzähle, setz dich mal in so einen Sessel und trink mal so einen Vintage-Port und mach's dir mal gemütlich und so. Da ist so viel Unwissenheit noch. Dieser Koch, dieses Kochverkochen.
Sofort vorbei, wenn man mal 10 Minuten mit Johannes King hatte.
Ja, genau. Ja. Genau.
der einfach kurz runtergespult hat, dann ist man dabei. Ne? Mhm.
Definitiv. Ja, aber es liegt auch in unserer Gesellschaft nicht so nahe. Ne? Also man hat dann eher den Wein, dann heißt es immer weiß oder rot. Rosé wird meistens eh auch schon ausgespart. Außer es ist Sommer, dann kommt der Rosé irgendwie nochmal mehr ins Gespräch. Und dann hast du höchstens noch die Schnäpse. Ja, der Abschluck sozusagen, der Nachhall.
Braune Schnäpse.
Ja, und am Anfang vielleicht noch ein Sherry, vielleicht mal höchstens noch als degustiv. Ne?
Mhm. Ja, das ist ja das Tolle an diesem Podcast, wir saufen hier ja nicht, sondern wir machen eine Forschungsreise seit 73 Folgen.
Ja, ja.
Und wir kommen ständig in diese anderen Welten und Weiten dieser ganzen großen Welt, Dinge, die ich vorher nie kannte, nicht wusste, bevor ich in diesen Podcast gekommen bin. Wo man überall gute Weine anbaut, was es für Arten gibt, was es für Trauben gibt. Wildes Zeug, wenn man da bei Steffi Döring im Laden sitzt und dann irgendwelche komischen Sachen kriegt. aber wir haben echt viel erlebt. Das ist wirklich spannend, wenn man sieht, wie riesig diese Welt ist. Es ist halt nicht nur Weißwein, Rotwein.
Ja, und wie sich die Welt ja auch bewegt. Ne? Ich meine, allein durch die Erderwärmung, ja, durch das Verschieben der Klimazonen. Ich meine, es gibt jetzt Weine aus Schweden. Auf Sylt wird ja jetzt auch angebaut. So, ja, also die Frage ist ja, wo geht das auch hin? Also wie verschiebt sich das immer weiter auch in den Norden?
Ja. Ne? Das ist ja das Drama mit der Champagne, ne? Dass die absehbar absaufen.
Absolut,
da. Und irgendwann Südengland wahrscheinlich die neue Champagne wird.
Ja, aber das ist ja auch spannend, wenn man so ein bisschen das beobachtet. Das ist ja nur eine Theorie von mir. Ich habe aber schon andere Sommeliers auch gehört, die das Gleiche auch als Theorie aufgestellt haben. Also es kommen immer mehr Stillweine aus Schaumweinregionen. Warum? Mhm. Logisch, ein Schaumwein, der darf ja nicht so viel Alkohol haben, der erste Wein, also der Grundwein, weil da kommt ja nochmal eine zweite Gärung und ein Schaumwein, Champagner oder ein Cava oder was auch immer, möchte keiner mit 15 Volumenprozent haben. Das heißt, der muss beim ersten Wein muss der ganz wenig Alkohol haben, dann setzt die zweite Gärung ein, da kommt ja nochmal ein Volumenprozent 1,5 nochmal drauf ungefähr. Und wenn natürlich der Grundwein schon total viel Alkohol hat und total viel Zucker hatte, dann kann man da gar keinen Schaumwein mehr draus machen. Da kann man höchstens den in Soda-Stream packen, Frisante oder so. Aber ob das schmeckt, weiß ich dann auch nicht. Ne?
Das müssen wir mal ausprobieren.
Das habe ich ausprobiert, macht es nicht.
Wir hatten mal so ein Rührgerät da drinnen, ne?
Ja.
Mit Lose.
Ja.
Das war auch gut.
Ja, der Milchaufschäumer.
Dann
diese Spirale.
Genau.
In den Wein rein, das nennt sich dann hyperdekantieren, ne? Ganz viel Sauerstoff direkt. Ich habe mal das ist eigentlich ein Kochbuch, das ist schon viele Jahre her, so eine ganze Reihe, 4 große Kochbücher, ich weiß aber nicht mehr, wie die heißen. Und in einem war Thema Wein drin und der hat empfohlen, ein Aubryon in einen Mixer reinzuhauen, um ihn hyper zu dekantieren, damit er sehr schnell trinkbar ist. Das fand ich so sehr blasphemisch, wenn ich ganz ehrlich sein soll.
Ja.
Also ganz kurz was anderes, weil wir gerade so ein wunderschönes Fremdwort hier gehört haben. Eins hat mich frappiert.
Blasphemisch oder hyperdekantieren?
Nee, eins hat mich wirklich frappiert. Du hast nämlich in eurem Weinbuch, ja, ihr habt ja zusammen ein Buch rausgebracht, nämlich Wein sonst nix, für alle unkompliziert auf den Punkt. Und vor allem ist es so schön bunt, es ist so schön pink. Und dann gibt es eine Seite, da steht, wenn man eine Flasche runterkühlen möchte, muss man es frappieren. Mhm. Das ist zum ersten Mal, dass ich es gehört habe. Eisfrappé. Aber ich habe, frappieren kommt ja eigentlich aus dem Französischen, eher überraschen. Also
ist dann überraschend kalt.
Ja, so überraschend kalt.
Und es funktioniert überraschend gut.
Ja. Nein, man muss wirklich einen Eiskühler, wenn der Wein zu warm ist, passiert ja manchmal auch im Restaurant, dass es ist draußen total warm, der Weinkeller läuft auf Hochtouren, aber man läuft ständig rein und raus. Und ich muss den Wein jetzt präsentieren, aber der ist einfach zu warm und die möchten aber jetzt eigentlich den Wein schon haben und in der Küche, die wollen auch jetzt schicken, aber ich muss ein bisschen schneller sein als alle anderen, um den Wein runterzukühlen und dann nehme ich halt einen Eiskühler mit Eis, Wasser und Salz.
Salz, ja.
Und da drehe ich eben halt die Flasche drin und pro Minute kühlt man den Wein 1 Grad runter. Also es geht eigentlich relativ gut. Hat irgendwann so ein Handgelenk, aber es geht eigentlich relativ gut.
Wie viel Salz nimmt man dafür?
Ach, einfach so Handvoll.
Ja, ich habe nämlich das Foto gesehen und dachte, jetzt habe ich jetzt zum ersten Mal gelesen und gesehen, dass man Salz noch dazu nimmt.
Genau.
Weil sonst hast du immer nur Eiswürfel rein, Gewürz rein.
Aber dann kann ich ja später daran auch Nudeln kochen.
Ha, aha, Wiederverwendung. So. Sehr nachhaltig.
Es ist nachhaltig.
Genau.
Das erste Restaurant mit Herrn Mühnickel. Alles in einer Eisbowle.
Ah, das mit dem Salz ist ja geil. Das ist ja richtig Chemie.
Ja.
Ach. Ja. Das heißt frappieren. Und deswegen war ich so, was hast du nie gehört?
Da warst du frappiert.
Da war ich frappiert.
Ja.
Mhm. Ja. Antonia.
Ja.
Wir haben ein bisschen was gemeinsam. Ich habe es letztendlich dann zu meinem Beruf gemacht, aber du hattest mal ganz kurz überlegt gehabt, du wolltest Schauspielerin werden.
Naja, also ja, ich wollte so einiges werden, unter anderem auch Schauspielerin, aber das habe ich dann verworfen. Tatsächlich wollte ich eigentlich viel lieber Pianistin werden. Mhm. Also das war wirklich ein Wunsch von mir und war dann ja auch in der Hochschule in Lübeck, also an der Vorschule der Hochschule und hatte dann damals aber einen Professor, der dann irgendwann mal, Gott sei Dank, ehrlich genug war zu sagen, es gibt Grenzen so. Also man sagt ja so als Pianist, alle 24 Chopin-Etüden sollte man beherrschen und das wäre bei mir technisch wahrscheinlich irgendwann nicht mehr möglich gewesen. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, eben Abi zu machen und dann einen anderen Weg zu gehen. Aber Schauspielerin wollte ich auch mal werden, ja. Also ich war in der Theater-AG. Und
was hat dich da so gefasst?
Ich glaube so dieses wirklich Schlüpfen in andere Rollen. Also ich beneide das auch heute noch. Ne? Ich denke ganz oft, ich beneide Menschen, die diesen Beruf ausüben können, weil einfach die Möglichkeit, in eine andere Welt zu gehen, in eine andere Rolle zu gehen, das ist toll. Aber ich hätte das nie gekonnt. Also so selbstkritisch war ich dann damals auch schon. Ne? Man muss ja dann doch auch Kontrolle abgeben können und also.
Ja, aber ich finde ja, das vergleiche ich immer so ein bisschen damit, dass der künstlerische Beruf im Grunde genommen mit dem gastronomischen Beruf gar nicht so weit entfernt ist. Also auch was Bücher angeht natürlich, ne, Buch schreiben, dann die Kulinarik, dann das Präsentieren, das Miteinander kommunizieren. Ich finde, das hat ja alles eine ganz, ganz große Gemeinsamkeit.
Also das finde ich auch schön, dass du es sagst, weil das empfinde ich genauso. Für mich ist es eine Welt, also diese hedonistische Welt. Hedonismus ist ja durchaus auch wird ja auch negativ assoziiert. Für mich überhaupt nicht. Mhm. Für mich ist es eine Welt und so bin ich auch groß geworden. Ich bin mit Kunst groß geworden, mit Malerei, mit Tanz, mit Literatur, aber eben auch mit Essen. Das heißt, bei uns waren jedes Wochenende große Tafeln. Mein Vater hat alle möglichen Menschen, hat auch verschiedene Menschen zusammengebracht. Das heißt, es war immer ein Thema und deswegen ist es auch immer ein Thema für mich geblieben. Und ich kämpfe total für dieses Genussthema. Mich regen auch diese ganzen Dogmen zurzeit so auf, was man alles nicht essen darf und was alles nicht gesund ist und so. Ich bin da, mir fehlt da so die Selbstverständlichkeit. Das ist alles so sehr, da ist überall so eine Gesinnung dahinter, ja. Und das finde ich so schade.
So. Hast du das mitgenommen, weil damals, sagen wir in der Scheune, das große White Dinner auch war, also auch immer Menschen, die um einen herum sind, weil es ging mir so ein bisschen, weil ich habe so ein bisschen leichte Gene aus Slowenien und da ist sozusagen unten ja immer, wenn mal Familientreffen war, Halligalli los, ne? Also da kommt dann Hinz und Kunz und dann wird groß gemacht und ich habe immer in mir rumgetragen, ich freue mich irgendwie, wenn ich mal eine eigene Wohnung habe, dass ich am liebsten gerne einen großen Tisch habe, wo dann einfach mehrere Menschen Platz haben können. Habt ihr sowas, hast du sowas zu Hause, wo du sagen kannst und dann ist hier kein Problem, dann sind da mal 20 Leute und wir machen mal so richtig schön miteinander eine kleine Feier.
Ja, also 20 kriege ich jetzt nicht bei mir an den Tisch, aber 10 kriege ich an den Tisch und wir machen mehrfach im Jahr, machen wir solche Dinge und also da bin ich so infiziert worden als Kind. Ich meine, dieses White Dinner, man muss sich vorstellen, es kommen 150 Gäste aus Hamburg in dieses Kaff, alle in Weiß und mein Vater hat die dann alle in so eine Scheune gelotst und die Dorfbewohner haben wirklich gedacht, das ist jetzt irgendwie so eine Sekte oder so. Die pilgern da alle hin. Also, oder mein Vater hat riesige Zaubershows gemacht oder Laufsteggeschichten mit Mode, mit Models aus Paris und so. Also so, alles auf dem Land, auf dem platten Land in Ostholstein und das prägt einen als Kind total. Das kriegst du auch nicht mehr raus.
Das heißt, du machst White Dinners?
Nee, das nicht. Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Aber ich finde zum Beispiel, wir haben gerade mit Freunden drüber gesprochen, Weihnachten oder Silvester im Smoking und Abendkleid. Ne?
Geil.
Sowas finde ich ja sowas super.
Wieso macht ihr das nicht?
Ich schon, aber ich bin im Restaurant.
Aber jetzt mal ehrlich,
warum? Jetzt mal zu Hause. Ne? Richtig schön mal sich richtig schick machen. Obwohl ich White Dinner und dein Mann macht die Bolognese, das finde ich natürlich auch sehr passend.
Das ist keine gute Idee. Das ist überhaupt geil. Wenn der kocht, hängt die Bolognese meistens an der Decke. Oh. Der kocht immer sehr. Ja.
Aber das ist doch schön.
Ja.
Nein, aber das finde ich auch immer schön, wenn man dann wirklich mal so ein bisschen mehr noch so.
Ja, dann mach dich doch mal schick.
Ja, mache ich auch, aber du bist ja nicht eingeladen dann.
Also ich finde zum Beispiel auch Menschen zusammenzubringen, die verschieden sind. Ne? Also mein Vater hat dann irgendwelche Geschäftsleute eingeladen aus Hamburg und dann aber auch so eine Domina vom Kiez, die er kannte irgendwie von seinen Recherchen. Und dann saßen so nebeneinander und das hat super gematcht. Also so, das finde ich auch schön. So ein Essen mit verschiedenen Menschen. So.
Ich habe das mal mit meiner Familie, also sprich mit meinen Eltern, die waren mit Freunden, das war noch in Coburg, alles Journalisten und die hatten zu Ostern ein Nirvana-Fest ausgerufen, was bedeutete, es waren so ungefähr 20 Personen und es ging um 11 Uhr los und endete Open End, irgendwann so um 23 Uhr.
Nirvana?
Ja.
So
ja.
Smells like Teen Spirit oder was?
Ja. Und jeder sollte, also zu zweit, ein Essen kreieren und zwar für alle. Das heißt, es ging um 11 Uhr los und es waren alles immer so kleine Häppchen. Und jeder stand irgendwann mal in der Küche und hat irgendwas gemacht. Und dann war das ein Genuss von morgens bis abends mit Unterhalten, mit teilweise zwischenzeitlich mal so Musik. Dann standen wieder zwei in der Küche und haben was zubereitet. Und das ging den ganzen Tag, waren im Grunde genommen nur am Essen, aber toll. Mhm. So, und das fand ich auch toll.
Ja, ist schön.
Ja. Ja, man sollte einfach mal so ein bisschen anfangen, wieder mal ein bisschen mehr mit vielen Menschen zusammenzukommen und schön miteinander zu tagen, sage ich schon fast. Zu fooden heißt es doch heute, oder?
Also, fooden. Ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn ich nicht so viele Menschen um mich herum habe zu Hause.
Du machst das ja beruflich.
Ja, genau. Und das ist wunderschön. Also ich kann mir wirklich keinen schöneren Job vorstellen, weil die Leute, die zu uns kommen, die haben einfach Bock, zu uns zu kommen. Die gehen jetzt nicht, weil sie jetzt einkaufen müssen oder das machen müssen oder so, sondern die brezeln sich auf, die haben Bock, die haben gespart, ihr Geld bei uns auszugeben. Also für mich ist das ein wunderschöner Beruf und ich kann mir wirklich nichts Schöneres vorstellen. Aber wenn ich denn dann zu Hause bin, bin ich auch froh, wenn ich die Tür zu habe. Mhm. Dann, auch wenn wir zum Beispiel, die Insel ist ein Dorf, wenn wir essen gehen oder sowas, man trifft Hinz und Kunz. Mein Mann ist auch aus der Gastronomie, anderes Restaurant. Also ihr könnt euch vorstellen, wie viel Leuten wir, wenn wir essen gehen, die Hand schütteln. Oder dann sitzen wir am Tisch irgendwo, das passiert ja auch ständig, dann sitzen wir am Tisch und dann kommt irgendein Gast, den ich kenne, auf mich zu und sagt, Frau Ringen, was sollen wir denn heute trinken? Ja, keine Ahnung, was trinken Sie denn? Ah ja, das bestellen wir auch. Genau. Ja? Also das ist so, ja, es ist schön, aber da denke ich manchmal auch so, oh, ne, Kapuze, Sonnenbrille.
Es ist genauso, wie man, wenn man zu mir kommt und sagt, Dietmar, du bist auch Schauspieler, spiel doch mal was. Oh. Ja, so, versinke ich auch immer innerlich so im Boden und denke mir so, nein.
Leiche.
Genau, Leiche. Genau.
Nein, aber ansonsten finde ich das auch wunderschön. Wir haben auch so eine, logischerweise auch so eine kleine Community mit ein paar Freunden, das ist alles Gastronomie. Und wir treffen uns dann zwischendurch auch. Wir haben jetzt gerade Weihnachtskekse gebacken und das macht natürlich dann auch super viel Spaß. Macht auch besonders viel Spaß, wenn es nicht bei uns zu Hause ist, sondern woanders. Ne, das ist auch gut.
Ja, aber das finde ich eben auch toll. Also mit Freunden, wir haben auch so eine Achterklicke und wir gehen zweimal im Jahr auch irgendwo hin. Also wir waren jetzt in Kopenhagen und wir waren auch schon im Söringhof zusammen und so oder Antwerpen und das finde ich auch toll. Also mit so einer Gruppe von Leuten, die wirklich auch Lust haben auf richtig cooles Essen und auch das Erlebnis, das zu teilen, das macht so einen Spaß. Das ist super.
Ja, es ist ein Erlebnis, wie du
schon. Aber ihr müsst Werbe mal erleben, wenn die in Aktion ist. Das ist so super.
Ist sie jetzt gar nicht?
Nein, aber wenn du so im Job bist, ja, dann ist sie so, dann du schwebst so ein bisschen über den Ding. So,
immer,
ja, das ist super.
Immer wenn ich auf Sylt bin, lebe ich fast immer in Random. Schön. Insofern nächstes Mal komme ich vorbei.
Unbedingt, ja, ich würde mich sehr freuen.
Ja,
schön Champagner toll. Auf dem Bänkchen, ein paar Austern,
so.
Zack.
Das ist wirklich toll.
So,
wie das ist wirklich gehört. Toll.
Ich finde die Insel auch einfach toll. Ich bin da zwei, drei Mal im Jahr.
Wir waren
noch gut hin. Und ich mag Rantum auch total gern. Mm, ich finde auch Söringhof, das ist natürlich einer der nettesten Hütten der Insel.
Ja. Also für mich, Söringhof, für mich ist es eine Lady. Also ich nenne sie La Grande Dame. Sie thront so auf ihrer Düne und ich finde es sensationell, wenn man allein, erstmal gibt es dieses langsame weiße Tor, was sich so öffnet und dann muss man diesen Weg hochfahren und allein das entschleunigt erstmal schon mal. Ne? Also es nimmt Zeit, das Tor geht nicht schneller auf, auch wenn man jetzt möchte, dass es schneller aufgeht. Ne? Und dann kommt man da hoch und für mich das größte Kompliment ist eigentlich immer, wenn die Gäste sagen, es ist wie nach Hause kommen. Mhm. Dann denke ich mir immer, wow, alles richtig gemacht. Ne? Und ich finde es auch toll, wie wir haben super viele Stammgäste und wie die sich auch mit einbringen und wenn man die dann wieder sieht und das ist einfach schön. Das, also, ja.
Es gibt ja auch von Sylt so viele Zerrbilder. Aber wenn man mal da war und sieht, wie schön die Insel einfach ist, dann relativiert sich das ja auch
genau.
Total.
Man kann ja auch alles haben. Man kann ja von bis. Ja. Ne? Also man kann Westerland, Promenade, ein Brötchen essen und ein Bier dazu trinken. Und man kann auch den ganzen Tag da neben allen anderen am Strand liegen. Man kann aber auch nach Randum fahren, das ist etwas ruhiger. Oder nach List oben. Man kann surfen gehen. Man hat ja alles eigentlich. Man kann wunderbare Spaziergänge auf der an der Braderupper Heide zum Beispiel machen. Das ist so traumhaft, da lang zu gehen. Da geht immer das Herz auf, finde ich.
Wenn man mal die Touristen abzieht, ist Sylt ja auch irgendwie so eine sehr langgezogene Gemeinde für sich.
Genau.
Wird einem das manchmal zu klein, wenn man da lebt?
Also mir nicht. Mir ist ehrlich gesagt, deswegen, ich bin nicht so, auch wenn ich aus dem Ruhrgebiet komme, das ist jetzt ja auch eigentlich Ort an Ort und eigentlich mehr, ja, groß. Aber ich bin jetzt 20 Jahre auf der Insel insgesamt und wenn ich von der Insel runterkomme, bin ich meistens erstmal haltlos überfordert. Ich in Berlin hier vorhin mit dem Auto, puh.
Ich find, der Autozug, der macht immer was mit mir.
Total, ja, mit auf mir jeden auch. Fall.
Sobald man drauf sitzt. Ja. Ändert sich was.
Definitiv.
Dann fährt im wahrsten Sinne des Wortes total runter.
Ja.
Und einfach nur über diesen Damm zu fahren, ist, also ich kann es gar nicht erklären. Es ist sofort eine absolute Entspannung da, eine Freude. Und es ist wie auch das, was du wahrscheinlich oben auf der Lady sozusagen nur oder durch die Lady so sagen kannst. Ne? Man blickt in die Ferne, genauso wie ich wahnsinnig gerne auf einem Gipfel stehe und einfach nur zu gucken. Es macht sofort sämtliche Probleme ganz klein, wenn nicht sogar verschwinden sie alle in dem Moment und man ist in einer neuen Welt.
Man lebt, also ich sag mal, ich behaupte es auch immer, wir leben wie in so einer kleinen Bubble da oben. Da muss man sich allerdings auch, wenn man da wohnt, nichts vormachen. Natürlich lebt man in einer kleinen Bubble. Also ich denke, woanders ist das Leben nochmal anders. Ja. Ne? Aber ich will auch nicht woanders sein.
Das hatte Jens Bizonka uns erzählt, ne? Dass Leute auf Sylt total nett waren. Und wenn er die irgendwo in der Großstadt wieder getroffen hat, waren das plötzlich ganz schwierige Prominente. Aber auf Sylt waren die alle easy.
Ja, die sind ja alle im Urlaub.
Ja,
mega.
Ja, ja.
Haben guten Wein.
Geschäftsessen.
Ja. Vielleicht sollten wir uns häufiger auf Sylt treffen, Dietmar.
Ja, mal gucken.
Also ihr trefft euch auf dem Bänkchen, setzt euch aufs Bänkchen. Ja. Und das ist bestimmt ein schöner Anblick. So ihr beide da, so.
Ja, es gibt auch die Rentnerbank in List. Da könntest du dich schon mal hinsetzen.
Sag der Richtige. Sag der Richtige.
Apropos Rentner, wie sieht es denn eigentlich mit Thomas Wein aus? Oder welcher kommt denn jetzt?
Nein, wir bleiben natürlich noch hier bei den Damen hier und machen gleich mal weiter mit der zweiten Pulle.
Ach,
hier.
Wir haben vier Pullen heute.
Wir haben vier Pullen, ja.
Das ist eine Überraschung. Heute geht
eine kleine Überraschung.
Zur Feier des Tages.
Die wir euch extra noch nicht verraten haben.
Aha.
So. Genau. Was wollte ich noch? Ach ja, zu den Gästen. Ne? Gäste sind was Schönes und am schönsten, wenn sie gehen.
Oh, ja, sagt man ja meistens so, aber ich finde es eigentlich total gemein, diesen Spruch.
Echt?
Ja, weil also ich finde, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, wenn man diesen Beruf wirklich mit viel Liebe macht, dann muss man Menschen lieben, man muss total menschenverliebt sein. Ich glaube, sonst macht man das nicht. Ansonsten
Im beruflichen
hält man das
Kontext
auch nicht
natürlich
durch.
Absolut. Nur im Privaten meinte ich jetzt.
Ja, aber wenn man in deinem Job Menschen hasst, dann hat man auch ein Problem.
Das funktioniert nicht. Obwohl, also es ist ja so, dass wenn man gerade die Ausbildung absolviert hat und man steht das erste Mal am Tisch und man macht das erste Mal eine Flasche Wein auf, mein Gott, ey, da ist man aber ganz schön aufgeregt. So, zitter. Und das ist eigentlich total verrückt, weil man arbeitet die ganze Zeit mit Menschen zusammen. Aber man wächst ja dann auch damit. Ne? Und natürlich ist man aufgeregt, wenn man das erste Mal eine Flasche Romani Conti aufmacht. Man ist immer aufgeregt, ne? So. Aber Man wächst einfach mit den Aufgaben und ich finde es total schön. Ja. Und ich finde gerade in dieser Sparte, also ich habe so viele Möglichkeiten, die ich wahrscheinlich, wenn ich diesen Beruf nicht machen würde, so viele Möglichkeiten, Sachen zu verkosten, die ich mir gar nicht leisten könnte. Ne? Also allein diese Sachen zu hüten im Weinkeller und drauf aufzupassen und immer wieder dran vorbeizugehen und sagen, ach, du bist ja auch noch da, meine kleine Flasche. Ne? Das ist schon geil. Ne? Also das ist, ich finde, das ist ein großer Vorteil in diesem Beruf.
Ich finde ja Keller auch geil. Also wir waren bei Robin Peach unten im Keller, haben auch aufgezeichnet bei ihm direkt im Weinkeller und wir waren mit Heiko Antoniewicz gemeinsam im Weinkeller vom Jahreszeit in Hamburg. Mhm. Ist ja auch geil, wenn man da durchschleift mit den verschiedenen Wegen, die sie da haben und so. Das ist ja schon...
Das ist ja mein Riesentraum, ne, so einen Weinkeller zu haben. Mhm. Also durch meine Arbeit mit Bärbel bin ich so verdorben. Und mein Mann sagt immer zu mir, ja, andere Frauen, also Wein, verdorben, andere Frauen kaufen sich Handtaschen und du kaufst immer Wein, weil irgendwie jede Woche kommt irgendeine neue Lieferung. Und ich liebe das. Ich will die dann auch so haben. Und ich finde es dann auch so schön, die ins Regal zu sortieren und so. Es wird langsam ein bisschen schwierig mit dem Bär, das passiert.
Und die erste muss ich immer sofort trinken.
Nein, aber das ist doch, guck mal, aber ich finde, also, wenn man Wein einkauft, es gibt ja verschiedene Varianten, Wein zu kaufen. Also Variante A ist, ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir zwischen, ich übertreibe es jetzt mal etwas, zwischen Dosensuppe und Klopapier stelle ich mir eine Flasche Wein in den Einkaufswagen rein. So kann ich Wein einkaufen gehen. Aber das ist ja gar kein Erlebnis, finde ich. Also ich finde, das ist doch genau das, was du gesagt hast. Ich finde, manche kaufen sich Handtaschen. Das muss doch ein Erlebnis sein, so ein Einkauf. Also es ist doch eigentlich viel, viel schöner. Ich gehe in den Fachhandel rein und auch gerade dann, genau dann, wenn ich mich nicht auskenne und keine Ahnung habe, es ist doch viel besser, ich gehe in den Fachhandel rein und sage, Mensch, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich mag, aber ich würde gerne wissen, was ich mag. Ich möchte gerne was verkosten. Punkt. Und dann kann man Sachen probieren einfach. Und das ist doch, das Erlebnis gehört doch irgendwie mit dazu, auch wenn ich online mir Weine bestelle, dann fieber ich doch, dass die endlich zu mir nach Hause kommen. Ne? Also ich finde, das ist doch, hat doch mehr was mit Shoppen als mit normalem Einkaufen zu tun.
Das nimmt dem auch, das Saufen nimmt es dem auch ein bisschen.
Ja,
weil es ein anderer Genuss ist und man macht eine Flasche nicht in 20 Minuten weg, sondern 22 Minuten.
Ja, oder einfach zwei in 20, das geht ja
so,
auch.
Also das eine sind ja, wie gesagt, die Wirkungstrinker, das andere sind die Genüssler.
Genau, und Alkohol ist ja nun mal ein Geschmacksträger, ja, auf der einen Seite, aber es ist halt manchmal ein notwendiges Übel. Also ich zum Beispiel, ich habe jetzt noch keinen wirklich guten Wein ohne Alkohol getrunken. Mhm. Also da hatten wir vorhin auch kurz das Thema veganes Schnitzel. Es gibt kein veganes Schnitzel. Mhm. Entweder ist es ein Schnitzel oder ist irgendwas Veganes mit einem anderen Namen.
Und als Österreicher hast du sowieso einen ganz anderen Bezug, was Schnitzel angeht. Mhm. Also da bist du einfach, also in Deutschland ein Schnitzel irgendwo essen, was einigermaßen an österreichische Schnitzel rankommt, ist sauschwer.
Schwierig.
Ist sauschwer.
Ja.
Habe ich auch noch einen Tipp für dich. Oder für euch alle.
Hast du auch noch ein Wort für zum Thema Wiener Schnitzel?
Das ist wie der Ringwitz.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, was der heute getrunken hat, aber...
Wir hatten gestern eine Firmenfeier. Da konnte ich noch alle Witze erzählen. Alle haben gelacht.
Ich sag, ein bisschen was übrig geblieben.
So, sind wir immer noch auf Madeira?
Wir sind also der Farbe nach immer noch auf Madeira, würde ich sagen.
Es ist Antonia dran, übrigens mit einem Trinkspruch.
Okay, ich wollte schon. Ja, aber. Gar
nur Stopp. Naja, ehrlich, ich kenne keine Trinksprüche. Ich sage einfach nur, ich sage normalerweise.
Manchmal können es auch Lebensweisheiten sein. Oder einfach was so.
Komm, eine Lebensweisheit. Also
Lebensweisheiten, nein. Wir wollen aber heute noch trinken, ne? Also.
Nee, ich sag ja, im Norden sagen wir nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken.
Jo.
Ja. Dann man los, ne? Dann man to.
Oh, es muss bringen. Oh, ich will überkreuzen. Nicht überkreuzen.
Zum Prost.
Zum Wohl.
Teleprost.
Ja. Hat weniger Säure als der erste, ne? Deutlich weniger Säure.
Ist der süßer?
Ich kann es nicht genau sagen, aber ich würde sagen, liegt mit an der Säure. Rebsorte ist identisch. Malvasia. Beim anderen.
Wir haben sie schon soweit.
Wir sind erst bei 52 Minuten. Was ist denn mit dir los?
Beim Madeira ist es ja so, es gibt vier ich sag mal, vier Rebsorten, über die man eigentlich spricht. Das ist Sercial, das ist Verdejo, das ist Boal und Malvasia oder Malvasia, wie man es ausspricht.
Malvasia.
Malvasia, Malvasia, nein. Oh, oh, der war auch nicht schlecht.
Wo ist eigentlich Sebastian E. Merget, wenn man ihn braucht?
Genau. Und man kann eben halt sagen, Sercial ist immer trocken ausgebaut. Also trocken im Verhältnis zu den anderen Weinen, weil wirklich trocken finde ich den eigentlich auch nicht in Sercial. Also wenn ich den jetzt zum Beispiel zu einem fränkisch trockenen Silvaner vergleiche, aber im Verhältnis gesehen. Sercial ist trocken, Verdejo ist halbtrocken, Boal ist halb süß und Malvasia ist immer süß. Und Malvasia ist eigentlich die Rebsorte, also die Insel wurde 1420 entdeckt und es gab, ist ja ein Atoll, es sind ja eigentlich vier Inseln, die Hauptinsel ist Madeira, dann gibt es noch Porto Santo, die ist auch, ist die kleinere Nachbarinsel, dann gibt es noch zwei Inseln, die sind nicht bewohnt. Und das wurde damals in drei Bereiche eingeteilt. Einmal in den Norden, da war ein Gouverneur. Es waren ja immer die Seefahrer, wurden ja die Gouverneure. Ja, ne? Ja. Also es gab drei Seefahrer. Einmal im Norden ein Gouverneur, einmal im Süden ein Gouverneur und einmal auf der Insel Porto Santo. Und dann hat man erstmal auf der Insel, es waren ganz viele Lorbeerbäume da, hat man erstmal alles in Brand gesetzt, weil man natürlich das auch urbar machen wollte. Und man wollte natürlich da auch ein bisschen Export einfach forcieren. Und man hat ursprünglich Zuckerrohr angebaut. Und dann wurde ja etwas später, im 15. Jahrhundert, wurde ja Amerika entdeckt. Und dadurch bedingt, dass wenn man natürlich nach Amerika gefahren ist mit den Schiffen, war Madeira immer ein Anhaltspunkt. Und war auch ein großer Sklavenumschlagplatz. Mhm. Und wie gesagt, Zuckerrohr wurde angebaut. Und das hat man dann halt immer mit nach Amerika genommen. Und irgendwann gab es eben halt eine sehr große Krise. Also Wein wurde noch gar nicht so viel angebaut. Man hat aber, wie gesagt, von den anderen Sachen sehr viel exportiert, wie Zucker und Holz auch. Und dann hat man eine große Krise gehabt, weil durch die Monokultur der Zuckerplantagen wurden die Böden eben halt sehr schlecht und haben nicht mehr so viel hervorgebracht. Und dann kam auch die Pest, zog in den Sklavenunterkünften ein. Und dann hat man angefangen, die Zuckerplantagen mit Wein zu bepflanzen. Und so ging es eigentlich erst los, dass man Wein angebaut hat. Und den Wein hat man aber nicht nur als Export nach Amerika verschifft, sondern die Menschen auf den Schiffen mussten ja auch irgendwas trinken. Und dann hat man halt auch den Seefahrern natürlich immer Fässer mitgegeben. Und dann hat man irgendwann festgestellt, dass wenn die Weine zurückkamen, waren sie viel, viel besser. Und so ging es eigentlich los, dass man diese Weine immer zweimal praktisch über den Atlantik hin und her geschifft hat. Und als sie zurückgekamen, kann man sich ja vorstellen, die Hitze in den Schiffsbäuchen, der Zucker, der in dem Wein ist, der karamellisiert einfach, der Wein oxidiert und das tat dem Wein einfach extrem gut. Und so ist eigentlich Madeira entstanden in der Historie. Also ganz, ganz, ganz spannend. Und Malvasia wurde der Insel verordnet. Henry, der Seefahrer, der hat damals gesagt, so, Malvasia möchte ich, dass es da angebaut wird. Und es war die einzige Rebsorte, die über die ganzen Jahrhunderte immer als einzelne Rebsorte angebaut worden ist. Aber die Originalrebsorte gibt es heutzutage eigentlich 10%. Also das ist auch nicht die Originalrebsorte Malvasia.
Deshalb liebe ich das immer so, wenn wir Sommeliers hier haben. Ich habe immer Angst vor denen. Dass sie merken, dass wir keine Ahnung haben. Dauert 2 Minuten, bis man das draus hat. Aber es sind die besten Geschichtenerzähler. Also diese ganzen Stories, diese ganzen Geschichten, auch irgendwie es auszuschmücken, zu erzählen, auch muss man gar kein dieses ganze Weingedöns-Sprech gar nicht haben. Aber ich finde, so gute Sommeliers sind gute Geschichtenerzähler. Das mag ich immer sehr. Ist gut für einen Podcast übrigens.
Und das ist ja genau das, ne? Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Man hat eine Geschichte im Glas und der Wein spricht ja eigentlich für sich. Und das ist nicht, man trinkt nicht 2007er Malvasia von Barbados, sondern man trinkt eine Geschichte. Und der Wein erzählt ja nicht nur das, der Wein erzählt ja nicht nur die Geschichte der Rebsorte Malvasia oder was eben halt da passiert ist, der Wein erzählt ja auch etwas über, ja, Millionen. Also ich habe da eben halt, wenn wir uns über Terroir unterhalten, dann unterhalten wir uns über wenn wir zum Beispiel nach Österreich gehen und unterhalten wir uns über ein Korallenriff, was in den Bergen ist, was wir im Glas haben, was wir schmecken können. Das ist so beeindruckend für mich. Also das ist genau das
packt. Das habe ich einfach. Das hat mich auch gepackt. Also als ich angefangen habe, mit Bärbel zu arbeiten, so dieses Verständnis über die Geschichte im Glas und über also wie viel Geografie, ja, dieses geografische Verständnis, was du auch brauchst, um Weine dann auch verorten zu können. So, das hat mich auch sehr fasziniert.
Also manche Sachen sind eigentlich ganz, ganz unkompliziert. Zum Beispiel, wenn man sich Frankreich vorstellt. Frankreich muss man sich als Uhr vorstellen. 12 Uhr ist Paris. Und dann stellt man sich einfach die Uhr vor. Und dann kann man, dann ist es eigentlich ganz einfach. Dann geht man immer im Viertelstundentakt. Ne? Also im Uhrzeigersinn weiter oben. Erste Viertelstunde von Paris aus gesehen haben wir etwas kühlere Regionen. Da gibt es das Burgund, das ist Pinot Noir, das ist Chardonnay. Da gibt es das Elsass, kühle Rebsorte, Riesling, Pinot Noir und so weiter. Pinot Gris, also die ganzen Burgunder-Rebsorten. Dann auch Champagner, Burgunder-Rebsorten. Dann geht es weiter, nächste Viertelstunde wird es etwas wärmer, mediterran. Dann sind wir an der Rhone, da gibt es Grenache, da gibt es Syrah, wieder andere Rebsorten. Dann nächste Viertelstunde geht es weiter sind wir am Atlantik, aber unten im Süden. Da gibt es Merlot, da gibt es Cabernet Sauvignon und so weiter. Und dann gehen wir den Atlantik wieder hoch, werden wieder etwas kühler. Da sind wir beim Sauvignon Blanc angekommen und Chenin Blanc. Also wenn man sich das einfach so merkt, finde ich, als Uhr ist man in Frankreich eigentlich relativ gut aufgehoben.
Das ist eine geile Idee. Mhm. Wir fahren nach Sylt und da machen wir eine Folge, die genau eine Stunde geht. Und in einer Stunde saufen wir uns durch Frankreich.
Geil.
Das ist super. Darf ich auch kommen?
Ja.
Ich glaube grundsätzlich auch, dass das die Art ist, wie Franzosen Wein trinken.
Ja.
Am Tag. Genau. Jede Viertelstunde.
Viertelstunde, herrlich.
Das ist so, ich soll mal gucken, was wir da überhaupt haben.
Apropos, der Wein spricht zu dir. Den Satz fand ich gerade sehr schön. Da habe ich mir überlegt, vielleicht muss man mal ein neues Produkt erfinden, weil genau solche Geschichten, wie du sie gerade erzählst, dann zu hören, wenn man Wein bekommt, sind echt total schön. Vielleicht müssen wir mal so einen QR-Code oder sowas auf so eine Flasche machen.
Guck.
Und dann kommt so ein 3 Minuten Erklärstück zum Wein.
Ah, mhm.
Eigentlich wäre das total, total schlau.
Gut.
Und dann spricht der Wein zu mir.
Ja.
Mhm. Ich würde die
ich
produzieren.
Ich komme auf.
Ja.
Ja. Ich würde ihn trinken.
Und nein, Dietmar, du wirst nicht der Sprecher.
Ich wollte gerade sagen.
Dietmar, was haben wir denn da Schönes? So, kommen wir mal wirklich zu ernsten Dingen. Wir haben, so wie es aussieht, das gleiche Weingut.
Ist das das, wo du geheiratet hast?
Ja, zufälligerweise.
Nur einfach eine wesentlich größere Flasche.
Die Nummer 10.
Nummer 10, Spielmacher. Genau.
In dem Fall ist es ein 10 Jahre alter Malvasier. Das ist wie beim Portwein. Portwein haben wir ja auch die Tawny Ports, also die braunen Portweine, die mit Luft ausgebaut sind. Da gibt es ja die Qualitäten normaler Tawny, dann 10, 20, 30, 40 Jahre alter Tawny Port. Neu ist jetzt 50 Jahre alter oder Old Tawny nennt sich das beim Portwein. Und hier ist es identisch. Also das kann man sich eigentlich ganz gut merken. Man hat hier 10, 20, 30, 40 Jahre alten Madeira. Dann hat man nur die verschiedenen Rebsorten dabei. Das ist der einzige Unterschied, sag ich mal dann. Und da hat man auch, also es ist jetzt nicht 10 Jahre nur im Fass gelegen, sondern der Schnitt, der Durchschnitt der Weine, die da drin sind, das ist eine Cuvée, der Durchschnitt der Weine, die da drin sind, sind 10 Jahre alt, bummelig. Also es kann ein bisschen älter sein, es kann auch ein bisschen jünger sein, aber der Schnitt muss 10 Jahre ergeben. So, und das andere, was wir hier haben, das ist eine Collator. Collator hat man ja auch beim Portwein wieder, aber Collator beim Portwein ist ja die Königin der braunen Portweine sozusagen. Also es gibt ja den König, den Vintage, und es gibt die Königin auf der anderen Seite. Und Collator bei Madeira bedeutet eigentlich, der kommt aus einem Jahrgang und muss mindestens 5 Jahre, maximal 20 Jahre fassgereift sein. Auch in diesem Pipasch, also Pipasch ist ja die Fassgröße in Portugal, in Madeira ist noch ein bisschen anders, sind 418 Liter, im Douro selber in Porto sind es bummelig 500 Liter ungefähr oder 550 oder so, glaube ich, genau.
Aber schmeckt verdammt gut,
würde ich sagen. Ja, finde ich auch.
Richtig gut.
Und ich finde das hier auch schön mit dem Unterschied, ne? Der erste, der hatte ein bisschen mehr Säure, ein bisschen mehr Tiefgang finde ich eigentlich auch, war ein bisschen komplexer, ein bisschen mehr dieses Orangige, ne? Und hier habe ich gar nicht dieses von deiner Oma, die Schranktür habe ich nicht so bei
nicht
dem
so viel, ne? Das genau. Ist andere stärker, ne? Das finde ich auch.
Also da hätte ich einen ganz guten, glaube ich. Auf die Gefahren, mich jetzt hier komplett zu blamieren. Ich finde, das hat so richtig Gletschereisbonbon irgendwie, oder?
Ah, okay.
Was?
Wie gut, dass er heute nicht im Bild ist.
Wenn ich den trinke, da kriegst du richtig Gletschereisbonbon-Gefühl im Mund.
Für mich ist das so Pancake oder so eine schöne Waffel mit so einem crunchigen.
Ich finde ein bisschen Ahornsirup.
Ja, genau, ja, sowas.
Ja, deshalb verstehe ich das mit dem Gletscherbonbon auch gerade überhaupt nicht.
Hat er gestern auch gefeiert?
Ja.
Ah ja.
Er war auch noch da, als ich gegangen bin.
Aber ich finde immer, das
zumindest
ist ja,
körperlich.
Ich habe in deinem Büro übernachtet.
Das Spannende bei diesen ganzen Aromen ist, ne, also unser, vielleicht mal kurz zur Erläuterung, warum ist es denn so, dass man die Worte manchmal nicht greifen kann? Mhm. Unser Riechzentrum ist nicht mit unserem Sprachzentrum verbunden. Das Ganze läuft übers limbische System. Also das heißt, wenn ich sage, das riecht wie eine Wasserkastanie und ihr habt noch nicht an der Wasserkastanie gerochen, könnt ihr mit meiner Aussage ja gar nichts anfangen. Mhm. Wenn ich sage, ich sag mal, das mit dem Schrank, da wussten wir vorhin alle, was gemeint war. Ne? Das finde ich auch immer so schön, wenn man solche Beispiele dann hat. Aber das ist halt das große Problem, was wir haben. Und oft ist es so, irgendjemand am Tisch sagt, Mensch, das ist doch das und das, das ist doch das und das. Und man riecht rein und denkt so, ja klar, logisch, das ist das. Warum bin ich nicht von alleine auf eine Banane gekommen oder sowas? Aber für ich persönlich finde trotz alledem, deswegen finde ich es auch überhaupt nicht falsch, wenn du jetzt Eisbonbon sagst, ne? Weil jeder hat ja eine bestimmte Assoziation manchmal. Und das ist eben halt diese Erinnerung, ne, die hervorgekitzelt wird einfach durch solche Aromen.
Bei mir sind auch ganz viele Zentren nicht miteinander verbunden. Gut, dass du das sagst.
Waren es denn mal mehr?
Was für eine Selbsterkenntnis.
Ich weiß nicht, ob es mal mehr war. Vielleicht kommt da auch nichts mehr, ich weiß es nicht. Wobei das Schönste, was wir mal hatten, war der Brombeerstrauch an der Tankstelle, ne? Mhm. War nur das grüne Stück vom Brombeerstrauch.
Genau. Blätter, grüne Blätter.
Ja, die kann ich nachvollziehen.
Aber an der Tankstelle.
Ja, okay, kann ich total nachvollziehen. Mhm. Ja.
Ja, also, in den Reifen. Sowas riecht und schmeckt die Weinprinzessin.
Hatte ich noch nichts mit Wein zu tun. Da habe ich, aber ich fand Sommeliers ganz toll damals. Ne? So, ich hatte zwar noch nie einen kennengelernt, aber so allein die Vorstellung fand ich super. Und aber ich hatte mal gehört, dass jemand, ein Sommelier, gesagt hat, der Wein schmeckt wie die Rückseite einer Schale eines grünen Apfels. Mhm. Und ich denke, lächerlich, wie lächerlich. Ne? Sowas Bescheuertes, habe ich gedacht. Ne? Aber jetzt weiß ich, was gemeint war. Das war damals für mich nicht greifbar einfach. Ne?
Aber das heißt ja, du brauchst diese ganzen Gegenstücke, die brauchst du ja vorher, damit du es überhaupt riechen, schmecken, erfahren kannst, statt irgendeinen Quatsch zu erzählen.
Genau.
Das heißt, du riechst an Rückseiten von Apfelschalen mittlerweile?
Ich rieche überall dran. Hast du noch nicht gemerkt?
So, jetzt weißt du auch, warum ich manchmal am Mikrofon rieche und nicht am Glas.
Oh, das ist auch so geil. Ja, lieber Gast, der ist leider ein bisschen muffig, der Wein, der riecht so ein bisschen wie der Horsitschka aus dem Wein-Podcast.
Hey, wenn man diese Assoziation hat, bin ich stolz.
Nein, es gibt ja schon echt auch krasse Assoziationen. Ne? Also ich meine, von Blut, Schweiß, Katzenpipi ist ja wirklich alles dabei.
Ja, aber Katzenpipi und Schweiß habe ich beim Sauvignon Blanc. Es ist, wenn du das einmal drin hast, das kriegst du nicht mehr aus deinem Kopf raus. Das kriegst du verdammt nochmal nicht mehr aus deinem Kopf raus.
Ja, ich rieche an zu wenigen Dingen. Deshalb kann ich das auch gar nicht.
Ich könnte jetzt dir sagen, ne?
Ja, sag nicht.
Deine, nein, gut.
Ab sofort mehr riechen durch.
Einfach überall dran schnuppern.
Das mache ich immer. Komm, stimmt. Die war schon mal reingebissen aus Versehen.
Nein, ich habe es verglast. Es war schon etwas fortgeschritten. Ich habe dann statt einem Glas, aber ich habe Mikro gerochen. Also, sowas kann durchaus passieren. Aber ich vermute jetzt mal einfach nach diesen zwei tollen Madeiras, von nun an geht's bergab. Jetzt kommen dann
unsere. Bei mir nicht.
Bei dir nicht?
100 Pro nicht. Ich habe eine Garantie. Ich habe eine Qualitätsgarantie bei mir drin. 100 Pro.
Na gut, Didi, dann mag dein auf, oder was?
Ja, mach mal meinen. Ich glaube, das ist auch besser so.
Ich greife mal rüber, habe hier ein schönes Säckchen hier wieder vorbereitet.
Mir wird auf jeden Fall warm. Also meine Füße sind.
Das ist schön.
Nee, komm, ich bin schon mal. Mach doch.
Ja, im Winter ist auch.
Aber es liegt nicht an der Studiobeleuchtung.
Im Winter ist auch hier unten ganz warm. Das ist ganz schön. Wie ist denn das so zusammen so ein Buch zu erarbeiten? Mhm. Geht das auf den Sack oder ist das fröhlich?
Nee, das war mega. Also wir haben ja. Antonia kam auf mich zu und sagte: Mensch. Irgendwie bin ich oft mit bei Verkostungen dabei, aber irgendwie, das geht mir immer alles zu schnell. Ich brauche da mal ein bisschen Support. Ne?
Ja, also es war ja so Corona, ne? Das war ja so Corona-Zeit. Und ich habe Bärbel angefangen und gesagt, ich habe es ja eigentlich noch ein bisschen präziser ausgedrückt.
Ja, ich habe gesagt,
so sagen auch, das sagen wir jetzt. Das sagen wir jetzt, weil ich habe sie angefangen und gesagt, weißt du was, Bärbel, ich bin immer nur mit irgendwelchen Mackern unterwegs. Warte mal, ich muss mal schnell trinken.
Ich hätte sonst noch ein Ersatzglas auch.
Doppelglas, zwei Hände, zwei Gläser.
Ich habe ab sie angefangen und gesagt, weißt du, ich bin ja immer nur mit Männern unterwegs. Also ich bin überwiegend mit Männern unterwegs und verkoste auch mit Männern. Und Männer neigen halt dazu, wenn die verkosten, schon nach 10 Sekunden zu sagen, also das, die feuern einfach so ab, ne? Und ich habe mich dadurch echt verunsichert gefühlt und habe ich Bärbel angefangen und gesagt, du musst mich jetzt irgendwie fit machen, damit ich mich da nicht so lost fühle. So. Und das war eigentlich der Anfang von diesem, wir treffen uns digital. Das war ja am Anfang noch alle 2 Wochen, glaube ich. Hast du mir die Weine geschickt und dann hast du ja angefangen.
Entschuldigung.
Ja, ist gut.
Ich war kurz abgelenkt hier. Didi, ich musste kurz hier, wie er versucht hier die Flasche da. Ich frage mich, was ist das für eine Flasche, wenn die nicht mal so steht?
Das ist eine von Dietmar.
Ja, und so haben wir uns dann quasi digital getroffen und dann hat Bärbel richtig Didaktik, ne? Also Weinanbau, Weinanbaugebiete, Rebsorten und so weiter. Und das endete oder mündete dann auch tatsächlich in Blindverkostung, hat sie mir die Weine halt dick verklebt, so mit Panzerband hat sie mir die zugeschickt. Und es war sehr lustig, weil dann immer Sonntagmorgen standen dann so 6 Flaschen auf meinem Esstisch, so um 10.30 Uhr. Meine Tochter, die kam dann runter und sagte, Mami,
hast du ein Problem?
Um 10.30 Uhr morgens. Woraufhin ich mir dann ja einen Cora-Wirn geleistet habe. Ja, aber ich dachte, das ist, das ist ja so ein bisschen schwierig geworden. Ja. So begann das und daraus resultierte dann letztlich dieses Buch, dass wir gesagt haben, hey, es ist jetzt kein Frauenbuch, auch wenn es pink ist. Es wird tatsächlich, das stellen wir auch fest, haben wir vorhin drüber gesprochen, wirklich von vielen Männern gelesen. Was uns natürlich sehr freut. Ja. Aber das war ursprünglich war das mal die Idee. So. Ne, weil Bärbel kann das.
Wir lieben Farbe.
Ja, sehr gut. Weil ich glaube, Bärbel kann das auch bestätigen. So, und ich beobachte das immer wieder in Restaurants. Da sitzt ein Pärchen, es geht um die Weinauswahl, der Mann bestellt. Ja. Und die Frau schiebt so die Karte rüber und sagt, Schatz, mach mal bitte. Ja. So. Ja. Wo ich immer denke, so, nee, Schatz soll jetzt mal gar nicht machen, mach du doch mal. So.
Andere Schatzi.
Ja, das andere Schatzi. Ja.
Also ich seh das halt relativ häufig, dass einer, also er bestellt, ich gebe beiden einen Verkostungsschluck und beide schnuppern, schwappen das Glas hin und her, schnuppern rein. Sie guckt ihn erwartungsvoll an. Mhm. Er nickt und sie auch. Ja, aber so ist das. Ja. So ist das. Klassiker. Das
Bonbon zu Hause ist leider auch so. Aber weil sie auch weiß, ich habe Spaß dran. Und ich habe, als ich anfing hier mit diesem Podcast, als ich mit eingestiegen bin, habe ich wirklich auch erstmal viel gelesen. Und diese Einstiegsbücher, die braucht man dann ja auch wirklich.
Ja,
weil
total.
Die Weinwelt wirkt ja wie so ein Geheimbund, in dem man niemals reinkommt. Die haben eine eigene Sprache, die haben eine eigene Art. Und du wirst es niemals verstehen, weil es viel zu groß ist. So wirkt es ja erstmal. Und auch jetzt nach 73 Folgen ist es bei mir immer noch so, ich kann es nicht beschreiben. Man, also wenn man mal in die Folgen rein, man hört auch, dass ich selten was zum Wein eigentlich in Wahrheit sage. Ich mache immer die Witze drumherum, weil ich sage, komm, was zum Wein, weil ich es kaum, ich kann das nicht wirklich gut. Aber ich kann jetzt mittlerweile gut Wein kaufen.
Ja,
das ist ganz geil. Ich weiß mittlerweile, was wird mir schmecken, was wird mir nicht schmecken, was wird meiner Gattin schmecken, was wird ihr nicht schmecken. Und wir haben wenige Fehlkäufe mittlerweile.
Warum bringst du den nie mit?
Mhm. Weil ich den guten Wein,
sie trinkt da selbst.
Der ist für gut, kennst du doch.
Der ist für gut.
Der ist für gut.
Der ist für gut.
Kasse sowas.
Für gut ist das.
Aber wart doch mal ab, was gleich kommt.
Ja.
Aber ich sag mal, das mit dem Einkaufen, ne, das ist ja ganz oft so. Man kann das Etikett lesen, aber nicht verstehen. Mhm. Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Ne? Also man steht davor und liest so Spätburgunder. Trocken. So, was bedeutet das? Ne? Ja. Was bedeutet Kabinett, Spätlese, Auslese? Warum ist dieser Kabinett, warum steht bei dem trocken drauf und bei dem nicht? Ist doch beides Kabinett.
Frau Ring, ich brauche kein Grauburgunder. Können Sie auch einen Pinot Grigio holen?
Pinot Grigio. Ja. Aber das Pinot Grigio ist ja ein Phänomen. Das ist ja viele Jahre her. Da haben alle nur Pinot Grigio getrunken und wir Sommeliers haben daran gearbeitet, dass sie alle Grauburgunder trinken und jetzt verteufeln wir den Grauburgunder.
Mhm.
Ja, kann man sich mal Gedanken drüber machen. Ja, ne?
Dann lieber mit Pinot Grigio wieder. So, kommen wir mal jetzt zu einem anderen.
Du hast was mitgebracht.
Getrunk. Ja, es geht auch bei mir schon langsam los. Kommen wir zu einem besonderen Getrunk. Und bevor wir sozusagen uns dieses edle Tröpfchen in den Rachen genüsslich einverleiben, gibt es 2 Trinksprüche, weil wir haben ja auch 2 Gäste. Der erste Trinkspruch heißt: Nichts geht über ein kühles Glas Wein, wo und wann ich möchte. Daher habe ich immer eine meiner Kühlmanschetten griffbereit.
Genau so.
Und wer immer das tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
Oh, der ist auch richtig gut. Alter Schwede.
Ja.
Richtig auf deiner Webseite?
Richtig.
Guck mal, ein bisschen vorbereitet bin ich dann ja auch. Ich weiß wenigstens, wo er klaut. So,
sehr in dem schön. Sinne. Ja, in diesem Sinne.
Oh, da war er wieder.
Teleprost.
Teleprost.
Teleprost finde ich aber auch witzig.
Hast du Sebastians Weinbuch gesehen? Wo hast du denn das ausgegraben?
Das habe ich in unserer Weihnachtssendung gewonnen beim Schrottwichteln.
Das ist mega.
Ja, finde ich auch.
Oder?
Und wenn Dietmar mal wieder so ein bisschen solo rumschwadroniert hier, dann löse ich da ein bisschen drin und vertreib mir die Zeit.
Das war Schrottwichteln, ich habe einen Abend mit Dietmar gewonnen.
Ich muss mir auch noch was raussuchen.
Ah, kennst du den mit dem Kindergarten? In der Kita war Schrottwichteln. Wir haben jetzt, sind jetzt im Besitzer eines Kevins.
Oh, böse.
Solche Witze dürfen wir nicht machen. In einer der ersten Folgen dieses Podcasts war Kevin Kühner zu Gast.
Ach, du Schreck. Dann piepen wir das.
Ja. Okay, wie ist es denn für euch? Ist natürlich nach dem Madeiras ein bisschen anders.
Nee, aber es ist ja auch genau die richtige Reihenfolge jetzt, finde ich. Ne?
Ja.
Also, ne, der eine, die ersten hatten mehr Säure. Also hier haben wir jetzt.
So wie er das gesagt hat, würde ich sagen, es ist kein Madeira.
Zwinker, zwinker.
Ich wollte ihm ein bisschen helfen. Ne, weil
zwinker, zwinker.
Also, für mich total interessant, die Farbe, also jetzt hier so kastanienrot, finde ich fast, ne? Hm? Also so, also halt auch sehr oxidativ ausgebaut. In der Nase hat man auch dieses Nussige, dieses, ja, ein bisschen Nougat, aber auch trotzdem noch diese rotbeerigen Früchte, sie sind immer noch da, sie sind nicht weg. Also es geht in Richtung Tawny, würde ich jetzt einfach mal sagen. Machen wir eine Blindverkostung?
Ja. Ja, bin sehr gespannt.
Okay, also von der Farbe her würde ich jetzt sagen, das Weingut kann ich nicht einordnen. Also, ne, das, aber ich bin Richtung Tawny. Von der Farbe her würde ich jetzt sagen, wir sind vielleicht bei einem. Brauchen wir ein bisschen was. Weiß nicht, vielleicht entweder ein wahrscheinlich eher ein 30 Jahre alter Tawny Port. Oder aber, also würde ich jetzt einfach mal für mich behaupten.
Mhm.
Ja. Punkt.
Okay.
Vielleicht Thomas. Bin ich total falsch.
Ich sage das, was Bärbel sagt. Und
ich auch.
Und ich glaube. Und ich glaube, er kommt aus Portugal. Und ich glaube, er ist lecker.
Na, wie jetzt?
Das sind jetzt schon mal 100
ist der lecker?
Punkte.
Krass, ne? Warum sagst du, dass der lecker ist?
Ich finde es gut.
Ich kenne diesen Wortschatz nicht von dir, wenn es um meine Sachen geht.
Das stimmt.
Lecker.
Ist auch selten, dass du was Leckeres mitbringst. Keine Angst, sie finden die so lecker.
Antonia, was sagst du?
Nee, also ich würde mich tatsächlich Bärbel auch anschließen.
Macht es euch alle, was ihr einfach.
Nee, also das hätte ich jetzt auch so irgendwie verortet. Für mich ist das ja so sehr so karamellig, ne? Und aber trotzdem auch das Bärige kommt auf jeden Fall durch. Er ist schon, hat auch schon diese rote, also er ist schon ganz schön rot. Ne? Also ich, jetzt hier auf dem Holz, finde ich, täuscht das so ein bisschen. Aber wenn ich hier jetzt über so ein weißes Papier halte, dann gebe ich mal kurz so ein Papier.
Ja, ist schon so Mahagoni-Kastanienrot irgendwie, aber ich bin jetzt so ein bisschen hin und her geswitcht. Am Anfang habe ich gedacht, vielleicht 20, aber doch eher 30. Ich glaube, für 20 ist er doch dann zu Mahagoni-Farben irgendwie. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt, man weiß nie.
Hm. Also schön. Wir sind Team Tawny Ford.
Team
Tawny.
Team Tawny. Also absolut richtig. Es ist ein Vintage.
Das ist ein Vintage-Tawny.
Echt?
Ja.
Ach so, ein Collator.
Mhm. Ein Collator. Ich wollte gerade sagen, das Wort ist nämlich schon vorhin gefallen.
Die war ja auch Vintage.
Richtig. Ich kann nichts anderes als meinem Alter gerecht werden.
Okay. Ja, super. Mhm. Ja.
Ein Optima 95, das heißt also ein Collator, der im Jahre 95 in dem Jahr die Lese hatte.
Ne? Ja, guck mal, das geht doch. Geht sich doch aus mit den Jahren.
Das war doch dein 40. Geburtstag damals.
Meiner?
Dietmar.
Genau, und das ist ein, heißt es Varres?
Varres. Ja.
Varres, Ottima Collator Port. Und der hat 20%. Und ich hatte ja, als ich überlegt hatte, was für einen Portwein kann ich hier mitbringen. Ich hatte Alexander, glaube ich, zwei unterschiedliche schon geschickt gehabt und es ging alles nicht irgendwie mit der Lieferung und so. Und dann bin ich auf den gekommen.
Wo hast du denn her? Also wie bist du drauf gekommen? Hast du eine Empfehlung bekommen? Hast du
gegoogelt? Normal gegoogelt. Also ich,
hast du jemanden angerufen, der dich auskennt?
Nee, du hast ja gemerkt, ich habe ich auch nicht angerufen. nein, also es ist, ich habe dann wirklich einfach nur geschaut, wie viele Konsumenten, glaube ich, das tun heutzutage. Sie gehen erstmal nach der Optik. schauen dann erstmal, was ist im Grunde genommen ansprechend für mich, und dann geht man in die Beschreibung hinein. Und ich fand, nachdem ich zwei andere Portweine gesehen hatte, die ich sehr, sehr interessant fand auch, dann bin ich auf den gekommen. Ich fand die Farbe toll. Und dann auch, dass es ein Tawny, Vintage-Tawny ist und aus dem Jahre 1995 ist.
War 30 Jahre, das reicht
nicht. Nicht schlecht, ja, das ist ja auch ein lustiges Etikett.
Genau, ja.
Und so ein schmales Etikett.
Und ich empfand das einfach auch so von der Beschreibung, wie es so ein bisschen beschrieben wurde, was das alles so auf sich mit, wie gesagt, Vintage-Tawny hatte ich bisher noch gar nicht gelesen gehabt. Und dann habe ich mich auch erinnert, dass wir das auch gar nicht bei Johannes hatten, und dann habe ich mich für diesen entschieden.
Ist der Vintage-Tawny, muss ich jetzt mal fragen, ist der Vintage-Tawny auch wie der Vintage, wie der Vintage Port schnell zu trinken? Verliert der schnell, oder ist das wie beim Tawny? Also der kann auch länger.
Genau, das ist eigentlich ein anderer Begriff für Collator Port.
Ja,
okay. Das ist also Single Harvest, sagt man zum. Also Warrus gehört ja mit zur Symington-Familie. Zur Symington gehört Grahams, Warrus, Dows, Coburn und so weiter. Und die haben aber die einzelnen Häuser im Laufe der Jahrzehnte, könnte man sagen, aufgekauft, aber immer den eigenen Charakter der Häuser behalten. Und aber die schreiben eigentlich nie Collator, also die Symington-Familie habe ich jetzt, wüsste ich jetzt gerade nicht, dass Collator auf den Flaschen steht, sondern auch bei Grahams steht Single Harvest. Und das ist eigentlich aber identisch, aber nicht zu verwechseln jetzt mit einem Madeira Collator. Das sind zwei paar verschiedene Schuhe.
Sie machen jetzt demnächst, habe ich gelesen, eine besondere limitierte Auflage sogar. Also Warrus ist der Pionier sozusagen im Hafenhandel von Portugal. War eines der Hafenhäuser, das im 18. Jahrhundert eine Hütte in Vila Nova de Gaia baute und bis heute die Weine ungestört dort die Zeit haben, bis sie abgefüllt werden. Und der Pioniergeist kombiniert mit einem tiefen Respekt für Erbe und Tradition bildet eine einzigartige Kombination, die Warrus fest in den Mittelpunkt der Geschichte des Hafenhandels stellt, da es sein 350-jähriges Bestehen jetzt feiert. Also so alt ist im Grunde genommen schon der ganze Stammbaum von diesem
Wahnsinn,
Wein.
Oder?
Ist echt verrückt. Und ich bin jetzt total, also weil für mich ist es auch immer wie so eine kleine Überraschungstüte, wie so eine Wundertüte. Ich weiß oftmals auch nicht genau, was kommt dann da wirklich raus. Man wünscht sich natürlich nur das Beste. Und ich finde tatsächlich.
Mega.
Ja, finde ich auch richtig gut.
Ne? Also ich.
Ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn.
Wo wir bei der Schnapsverkostung
wären. Stimmt. Wobei Korn hatten wir auch schon mal, ne?
Korn?
Mit Titus? War das nicht Korn?
Korn? Ich habe keine Ahnung von Korn.
Ihr hattet Bier und Schnaps und da gab es noch Korn, ne?
Ja, er hat irgendwann immer mit Korn. Ja, ja, ja,
also
ja,
Getreide.
Stimmt. Ja, ja, genau.
Den stelle ich verkorkt, kann ich verkorkt.
Kannst du stehen lassen.
Stehen lassen, ne?
Der hat schon 30 Jahre im Fass rumoxidiert.
Ja, ja.
Der hat da rum. Du, das Know, der hat das so rumoxidiert. Werner. Werner, mein Hart, ne? Oh, hier kommt so noch ein Schluck.
Knüppelstück. Gerade frisch gewischt.
Mensch, ist ja noch gut neu.
Ja.
Kommen wir zu einer kleinen Rubrik. Und
ich habe mit Brösel mal ein Bier getrunken.
Ja?
Der war total gaga, der Typ. War total lustig.
Ich liebe ja Werner, ne?
Ja.
Ich lieb's ja.
Ich habe in Kiel studiert, deswegen habe ich ihm öfter mal in der Kneipe begegnet.
Holzbein Kiel, ne?
Ja, ja. Und zwar zu einer kleinen Rubrik, die heißt Zeit für einen Jingle. Horoskope.
Oh. Ich wünsche euch viel Vergnügen.
Danke.
Und zwar fangen wir mit Antonia an. Antonia, du bist geboren, wenn ich das sagen darf, am 28. März 1976. Boah, richtig. Weißt du, wie schwer das war, das Jahr rauszufinden?
Wirklich?
Ja. Du bist, auch was dein Datum angeht, glaube ich, nur an einer Seite, irgendwo ist das geschrieben, das Jahr gar nicht. Also dich herauszufinden, wann du geboren wurdest, ist wirklich ein Geheimnis gewesen.
Ja, aber bis ohne auf,
ja. Ja, ja, bis auf, als ich heute bei Dussmann war und euer Buch in der Hand hatte und da habe ich
da
es dann entdeckt. Ja.
Lustig. Ich dachte, ja, bei Facebook ist das drin.
Ja, oder Handelsregister.
Nee, in Facebook steht nur 28, genau, da steht 28. März.
Aber Handelsregister, okay. Die mal nächstes Mal für die nächsten Gäste, wenn sie eine GmbH haben, Geschäftsführer sind, gehen ins Handelsregister.
Da müsste es auch drin.
Okay,
gut. Also es ist keine Eitelkeit, oder?
Nein. Es könnte ja, sein.
Du machst ja,
aber nein, aber es muss ja auch nicht sein.
Also meine Mutter war so, ne? Die hat das verheimlicht.
Ja, aber ne? Aber da du es dann im Buch veröffentlicht hast, bin ich jetzt der Meinung, es ist das keine Sorge. Ja. Also, am 28. März Geborene haben das Sternzeichen Widder.
Mhm.
Im chinesischen Horoskop liegt es, aber was für ein Drache?
Oh, keine Ahnung.
Feuerdrache. Ja, so, nun kommen wir zu einem sehr schönen, die Single-Charts. Welche Single wurde am 28. März 1976 auf Platz 1 in den deutschen Charts geführt? Was könnte es sein?
Was glaubst du? Irgendwas mit ABBA vielleicht?
Nein.
Irgendwas mit Schlager?
Irgendwas Schlagermäßiges, 76, was kann
ich
was geben?
Ich glaube, dass es sehr schwer ist, tatsächlich. Ich wäre jetzt nicht so drauf.
Ansummen?
Bei Johannes war es Gitte. Das konnte ich gar nicht glauben, dass die so alt ist, ehrlich gesagt. Also, dass Johannes so alt ist. Nein! Dass Gitte so alt ist, aber egal. Sag's mir.
Pussycat.
Oh.
Im Song Mississippi.
Oh ja.
Was ist denn das?
Na, das ist ja spannend.
Kann ich gar nicht.
Mississippi? Sing mal.
Nee, kann ich gar nicht singen, weil das tatsächlich irgendwie völlig, also unbekannt ist. Aber ich habe mir dann einfach mal ein bisschen den Text angeguckt. Und da steht als Übersetzung von den Liedzeilen, wo man von weitem ein Country-Lied hören kann und jemand spielt Honky-Tonk-Gitarre. Wo alle Lichter nacheinander ausgehen. Die Leute singen mit und der Wind trägt es fort. Wo der Mississippi zum Meer hinabrollt und Liebende haben den Ort gefunden, an dem sie sein möchten. Wie oft, bevor das Lied zu Ende war, Liebe und verständnisvoll überall, Mississippi. Ich werde mich an dich erinnern, wann immer ich weggehen sollte. Ich werde mich an dem Tag sehnen, dass ich wieder in Greenville sein werde. Das ist so der, die Übersetzung. Ja, aber es hat sowas von Sehnsucht an Reisen. Finde
ja,
ich.
Ja.
Wenn man das jetzt mal so ein bisschen versucht.
Versuchst das jetzt zu übertragen.
Genau, zu übertragen. Ja. Ne, das ist ja vielleicht ja, ein Hinweis sein kann. Ne, weil du ja sehr gerne reist.
Ja, das stimmt. Das tue ich.
Bin ich komisch, dass ich mich gerade frage, wie viele I's und S Mississippi hat?
Ja.
Komisch, ne?
Rechne mal nach.
Weiß ich nicht. Aber für den nächsten Zungenbrecher, Mississippi ist gut.
Ja. Was sozusagen die Bedeutung eines Widders angehen, Entschlossenheit, ja, Mut, Abenteuerlust, Leidenschaft und Energie, Führungsstärke, Lebensfreude und Humor, Risiko und Gefahr. So nach dem Motto, egal, ich mach's trotzdem. Ja, stimmt bisher alles, oder?
Ja, schon, ja.
Was so die Schwächen angehen könnte, ich halte ja nichts von Horoskopen wirklich, ne? Darum frage ich immer so ein bisschen so. Da stehen dann so ein bisschen so Wörter wie aufbrausend, draufgängerisch, egoistisch, impulsiv, jähzornig, rücksichtslos, stürmisch, streitlustig, unberechenbar, ungeduldig.
Was ist mit dir los?
Habe ich gerade auch.
Aber
also
ich denke,
mal drauf.
Ja, ja.
Dietmar,
ja.
Mein Großvater war Astrologe.
Ja.
Und das ist ja alles abhängig vom Aszendenten.
Richtig.
So. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie das mit dem Aszendenten ist, aber ich bin auf jeden Fall nicht so ein reinrassiger Widder. Bei mir ist irgendwie noch so ein Fisch oder so mit drin. Also ich bin nicht aufbrausend, definitiv nicht.
Ja.
Sehr selten. Also wenn du mich dahin bringst, dann hast du schon wirklich echt was gemacht.
Oh, ordentlich verschissen.
So.
Ja.
Und ich bin auch nicht egoistisch.
Aber das ist doch toll, das ist doch schön.
Das kann ich,
dass du dem alles widerlegen kannst.
Nee, alles nicht. Also das sind durchaus auch Dinge, die, müsstest du nochmal wiederholen, aber da gab es durchaus Dinge, wo ich mich wiedergefunden habe.
Aufbrausend nicht.
Nee, nicht so.
Impulsiv,
ja,
nett. Wohl impulsiv finde ich ja nicht unbedingt.
Ist ja nicht unbedingt negativ.
Negativ,
nee, oder? Also ich kann mich schon auch hochfahren, so ist es nicht.
Streitlustig.
Ja, also ja, ich mag schon auch diskutieren und ich mag Reibung und so, das mag ich schon. Also ich muss jetzt nicht alles in der Harmonie ertränken, das finde ich dann auch irgendwie langweilig.
Unordentlich?
Nee, gar nicht. Ich bin totaler Pedant.
Ungeduldig?
Auch nicht.
Ja. Siehst du, da hast du eigentlich zwei Drittel auf jeden Fall da weggehauen. Das ist doch sehr schön.
Mhm.
Das ist ja sehr schön. Du hörst ja gerne auch Musik, auch weil du natürlich selbst Musik machst. Wenn du am Klavier sitzt, was ist so dein Lieblingsstück, was du gerne spielst?
Oh, das ist schon Chopin und Bach. Ja, Bach ist immer so eine Challenge für mich, ja, weil man da sehr akkurat sein muss, sehr akkurat spielen muss. Aber ich bin ein großer Bach-Fan und ein großer Chopin-Fan. Beides so meine Lieblingskomponisten.
Ich war letztens mit meinen Eltern und meiner Frau in der Leishalle. Und wir haben das Prager Sinfonieorchester dort gesehen und auch wieder aus der neuen Welt, die Moldau, obwohl die Moldau ein bisschen aggressiv war in diesem Fall. Aber ich glaube, es liegt daran, dass das Sinfonieorchester aus Prag immer das Gefühl hat, wenn sie auf Tour gehen, müssen sie auf jeden Fall die Moldau spielen. So ein bisschen als Tourismus-Variante. Aber da sind die neue Welt war großartig. Also, und dann habe ich auch wieder da gesessen und dachte mir, mein Gott, wie sehr habe ich das vermisst, wieder in klassische Konzerte zu gehen. Ich bin damit aufgewachsen. Ich bin in drei Spartenhäusern, also Sinfonieorchester, Operetten, Opern, Schauspiel. Das war ja alles für mich als kleines Kind schon gegeben. Und jetzt habe ich wieder gemerkt, so, oh, wie schön ist das.
Also das ist mein, wir haben meinen Podcast, kein Podcast über klassische Musik. Das sind, da können wir Stunden drüber reden, weil mich das echt bewegt. Ja. So. Und weil so wenig Menschen das noch hören und auch junge Menschen. Und ich fange immer wieder mit Bach an. Ne? Ich sage immer, hört mal das erste Präludium von Bach oder das R von Bach. Weil das geht hierhin. Ne? Das ist wirklich so, als würde der Himmel direkt mit dir kommunizieren.
Für die Hörer, sie zeigt aufs Herz.
Ja, ich zeige aufs Herz, ein bisschen kitschig die Geste, aber so, ich unterstreiche das jetzt. Ich finde das sehr schade, aber das hat sich ehrlich gesagt der Klassikbetrieb auch selbst zuzuschreiben. Das ist eine lange Geschichte, aber ich versuche da auch gegen anzuarbeiten, weil es einfach wichtig ist. Gehört zu unserer Kultur und auch zur Musikgeschichte dazu, zu verstehen, wo kommt vieles auch her.
Vor allem viele Filmmusikthemen kommen aus dem klassischen Bereich, was viele nicht wissen.
Mein Spezialgebiet. Morricone.
Ja.
Morricone, ja.
Ja, auch John Williams, all die ganzen, also wenn man, da hört man ganz viel, ja auch übrigens bei Dvorak viel rausgehört, wo ich dachte, oh, da tanzt der Hobbit entlang.
Also, Star Wars. Das Star Wars-Thema ist mega. Von Dvorak entlehnt und ja. Da, ich habe einen Studienkollege gehabt, der hat darüber gearbeitet, seine Doktorarbeit darüber geschrieben, ist super spannend. Was alles herkommt.
Ja.
Filmmusik.
Klassik in Elbphilharmonie finde ich ja unfassbar. Also ich finde den Ton da so geil.
Hängt davon ab, wo du sitzt. Nicht dritte Reihe, erste, dritte, vierte Reihe, schwierig.
Rasiersitz?
Ja. Weil du bist zu weit unten
und
die Akustik geht über dich rüber. Ist nicht so angenehm. Ja. Also lieber weiter oben sitzen.
Und ich habe auch gehört, wenn man durchs Mikro spricht, ist es in der Elbphilharmonie nicht so passend. Da habe ich schon viel gehört, dass da die geflucht haben. Also,
ja, es ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Ja.
Schön. Schön. Guck mal, Antonia. So, Bärbel.
Du hattest genug Zeit, über die Charts nachzudenken.
Ja, hab ich schon.
Du bist geboren am 22. Oktober 1977. Geborene haben das Sternzeichen Waage. Und im chinesischen Horoskop liegt es im Jahr
Schlange.
Auch hier Feuerschlange. Und im Radio lief an diesem 22. Oktober 1977 vielleicht welcher Song an Nummer 1?
Rolling Stones, irgendwas von denen.
Wäre super geil, aber leider nein.
Keine Ahnung, glaube ich nicht.
Aber nach unserem heutigen schon Erkenntnissen, so die du auch von dir gegeben hast, auch nicht so verkehrt, weil das Wort ist auch schon mal gefallen heute in Verbindung mit dem Söllringhof. Und zwar, es lief Sorry, I'm a Lady von Baccarat.
Ah, Baccarat. Baccarat war ja auch mega.
Keine Ahnung. Das
ist natürlich ein geiler Song.
Ja.
Ich stehe schon wieder auf dem Schlauch.
Macht nichts. Also,
ein guter Song.
Ihr könnt jetzt zu Hause bei richtig schön zwei Flaschen Wein, du mit deinem Mann, weißt du, er wieder sein Wein und du dein Wein, dann habt ihr zwei Flaschen getrunken.
Ja,
ne?
Richtig so.
So wie das immer ist.
Baccarat war doch auch Yes, Sir, I Can Boogie, ne?
Ja, stimmt. Ja.
Gut, das kennst du aber, Bärbel, oder?
Das kennst du aber, bitte.
Bärbel.
Also auch hier habe ich mal ganz kurz... Auch hier habe ich mal ganz kurz die Übersetzung, weil das ja auch, wie gesagt, kein so eingängiger Song ist. Vielleicht hat es auch eine mögliche Bedeutung, vielleicht erkennst du was wieder, wenn auch nicht. Da kommt dieser Mann wieder. Etwas in der Art, wie er sich bewegt. Tut mir leid. Ich bin eine Dame. Hallo Fremder. Sie stellen hier eine Gefahr für Recht und Ordnung dar. Männer wie dich mögen sie in unserer Stadt nicht. Du bist ziemlich cool und witzig. Sie sind ein wirklich schlechtes Unternehmen und ich hätte mich heute von dir fernhalten sollen. Tut mir leid, dass ich eine Dame bin. Dann geht's weiter. Ich spring mal. Hast du Licht? Für mich heute Abend? Du bist ein Gewinner, ich bin ein Sünder. Keine Entschuldigung, kein Alibi. Versuchungen haben das Spiel gewonnen. Und du bist schuld.
Interessant.
Didi, darf ich jetzt einmal klugscheißen, bitte? Ja. Einmal?
Ja.
In dem Text, du hast es ja übersetzt, Company war mit Sicherheit nicht Unternehmen, sondern Begleitung. Gesellschaft ist doch in Ordnung.
Vielleicht geht es ja auch um Wein und nicht um einen Mann.
Vielleicht geht es um La Grande Dame tatsächlich, so. Weil sie hört sich nämlich genauso an. Gehe ich in dieses weiße Haus?
Ja, wer weiß, wer weiß. Okay, kommen wir zum Sternzeichen. Du bist harmonisch gerecht und im Gleichgewicht, heißt es. Fröhlich, aufgeschlossen, kreativ, empathisch, genussfreudig, diplomatisch, anmutig und schöngeistig. Aber, man sagt angeblich auch, Unvermögen, Nein zu sagen.
Manchmal.
Konfliktscheu.
Manchmal.
Ungeduldig.
Total.
Also das Wort würde ich jetzt nicht hier, oberflächlich finde ich, passt überhaupt nicht. Beeinflussbar.
Nee. Musst du schon gute Argumente haben.
Wechselhaft?
Weil ich mich nicht entscheiden kann vielleicht.
So mehr sagt man da noch gar nicht mehr zu, ja. Na, im Großen und Ganzen alles sehr, 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 sehr schön und positiv. Hast du was mit Sternzeichen am Hut?
Nee, aber es gibt tatsächlich ein, früher mein Leben vor der Gastronomie und so, bevor ich mich mit Wein auseinandergesetzt habe, hat mich sowas schon immer sehr interessiert. Also alles, was so, ja, so ein bisschen mit so Sachen zu tun hatte, ob es jetzt Geister waren oder Tarotkarten und so, ne? Fand ich früher schon ziemlich spannend irgendwie. Mhm. Aber irgendwann stellt man, also habe ich festgestellt, so, man kann sich das auch alles sehr schön reden.
So ein bisschen Gläserrücken machst du ja immer noch.
Das ist richtig. Und das dafür kriege ich Geld. Du darfst auch Wahrsagerin zu mir sagen. Wein liegt die Wahrheit.
Ab einer bestimmten Flasche, ja.
Ja.
Das ist schön.
Ja. So, aber eine kurze Frage. Wisst ihr, was, welche Flasche wie gekostet hat? Also wie viel hat jetzt zum Beispiel deine erste, wisst ihr ungefähr in der Preisleistung?
Ja, der liegt, glaube ich, um die, ich kann es jetzt gerade gar nicht sagen, ich glaube, im normalen EK liegt der, glaube ich, um die 30, 35, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, im normalen EK.
Das ist die erste Flasche gewesen, ja?
Genau.
Die zweite,
der hier Nummer 10. Der dürfte, glaube ich, um die 20, denke ich, liegen.
Ah, das sind super Preise dafür. Ja. Meiner liegt auch bei 35.
Ja.
So, genau.
Ja, so geschichtsträchtig, das darf auch was kosten, finde
ja,
ich, oder?
Ja, das absolut. Ist doch sowieso, ich meine, das sagt ihr ja sowieso, die ja. Ihr, euch ja sehr gut in der Gastronomie auskennt, wenn es darum geht, im Grunde um zu sagen, also wie, ab wo lohnt es sich, einen Wein zu kaufen, so nach dem Motto, aber wenn man eigentlich bedenkt, was das alles an Aufwand bedarf, um überhaupt erstmal eine Flasche zu erzeugen. Ja. Wir hatten hier mit Claudia Stern mal eine Folge gehabt, da ging es auch um Nachhaltigkeit. Ja. Und ich glaube, das ist mit eines der größten Probleme,
ja.
Dass die Flaschen eben einfach bei der Erzeugung allein schon so viel Energie brauchen, dass bevor überhaupt was eingefüllt ist. Und da gibt es ja mittlerweile einige Möglichkeiten, wie zum Beispiel Wein in Bierflaschen, weil es Pfand gibt, oder in Dosen auch, ne, das hatten wir auch. Oder den Wein, den ich damals mitgebracht habe, war um ein Drittel, glaube ich, leichter. Eine ganz dünne Flasche gewesen, was Transportkosten minimiert. So, ne? Also, aber trotzdem,
bei bis erstmal ein Wein drin ist. Bitte? Bei meinem war die Qualität rausgelassen.
Irgendwo muss man sparen.
Ich habe ihn eigentlich schon verdrängt gehabt.
So schlimm war der nicht.
Ich war ja nicht dabei, ich habe ihn nie getrunken.
Außerdem war es ein 5-Liter-Beutel.
Ja. Ah, back in the box?
Ja.
Wir nennen ihn immer Tütenwein.
Dachte, ja, manchmal auch Urinbeutel.
Ich dachte, das ist fürs Camping reicht.
Ja, ich dachte so aus Nachhaltigkeitsgründen halt immer halt so einen Plastiksack.
Mhm. Konnte ja nicht ahnen, dass die Frau Stern irgendwie mit Primitivo nichts anfangen kann. Ich ausgerechnet so einen mitgebracht. Ist dumm gelaufen. Ich war nicht da, ich konnte mich nicht verteidigen, ich hatte Corona. Es war einfach dumm gelaufen an dem Tag.
Mhm. Ja, hättest aber du ihn probiert, müsstest du wovon.
Was sind denn so Nachhaltigkeitsfragen und so Trends? Mhm. Beeinflusst das deine Weinkarte?
Bewusst nein, unbewusst ja. Also ich habe irgendwann, ist jetzt auch ein paar Jahre her, habe ich einen Anruf bekommen von einer Dame, die studierte gerade in Geisenheim Önologie und hatte mich angefragt, ob die so eine Rundfrage machen kann. Und es drehte sich um biodynamisch angebaute Weine. Und ich sage, ja, von mir aus. Und sie fragte mich, wie viel Weine denn bio oder biodünn bei mir auf der Karte sind. Ich sag mal, ich habe bummelig 1000 Positionen ungefähr auf der Karte. Und ich würde sagen, zwischen 85% und 90% sind bio und biodünn, aber nicht bewusst eingekauft, sondern ich kaufe nach Qualität ein. Und das finde ich dann doch, wenn man drüber nachdenkt, also wie gesagt, es war mir vorher nicht bewusst. Und als ich drüber nachgedacht habe, war es für mich doch schon ein krasses Kriterium irgendwie, sich mal damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Weil das war mir nicht so bewusst, dass es doch so viel dann hinterher ausmacht.
Antonio, wäre das nicht ein neues Buch, wo man mal drüber nachdenken könnte, über die Nachhaltigkeit von Weinproduktion?
Ja, absolut. Ja, absolut. Also ich glaube, das ist ähnlich wie bei so Themen wie Fleisch. Ne? Man muss einfach aufklären. Ne? Man muss den Menschen klar machen, was das für ein Handwerk ist, was das für eine Arbeit ist, was es bedeutet, eine Handlese zu machen oder in schwierig zugänglichen Weinanbaugebieten zu arbeiten und so. Ja, auf jeden Fall. Klar. Also wir arbeiten ja schon an den nächsten Projekten und so. Definitiv wichtig.
Aber das ist auch, ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem und der kauft nur Bio ein und Bio dünn und sagt zu mir, er braucht eine Weinempfehlung um die 5 Euro.
Ja.
Okay, also gibt es.
Das war nicht per Steinbrück.
Also die Sachen werden ja auch immer teurer. Das heißt, das war vor ein paar Jahren, da war das noch, okay, jetzt kostet das einfach alles etwas mehr. Aber am Ende des Tages finde ich immer, was möchte man denn in seinem Glas haben? Und dann ist die Preisfrage hinterher gar nicht die größte für mich, sondern die größte Frage ist eigentlich, möchte ich, dass ein Vollernter mit ganz viel Chemie durch den Weingarten fährt? Es wird alles geerntet, es kommt alles in einen Pott, sag ich mal, in Anführungszeichen. Dann kommt wieder ganz viel Kram dazu, dass alles, was da vorher reingekommen ist, wieder rauskommt und dass es irgendwie schmeckt. Ich sag mal so ein Cola-Produkt. Und dann wird es hinterher abgefüllt mit einem bunten Etikett und dann kostet das irgendwie 3 Euro und es landet bei mir im Glas. Möchte ich das? Also das ist eigentlich die Frage, finde ich, die man sich eher stellen muss. Oder möchte man denn wirklich dieses Romantische haben? Man möchte, dass da jemand durch den Weingarten geht. Man möchte, dass die Weingärten gepflegt werden, da muss man halt einfach mehr investieren. Das ist wie Massentierhaltung, nur bei der Rebe, ist ja nichts anderes. Aber es ist ja auch irgendwann einfach mal getrennt worden. Also Rudolf Steiner, wenn wir jetzt zur Biodynamie gehen, hat ja 1924 hat er 8 Vorträge gehalten über Agrarwissenschaften und so ist ja eigentlich die Biodynamie entstanden und der hat damals schon gesagt, man darf Tierhaltung plus Pflanzenanbau, man darf es nicht trennen voneinander. Was ist passiert? Das ist total getrennt worden. Ne? Also wir haben jetzt viel zu viel Fleisch, was weggeschmissen wird, was Leben, was weggeschmissen wird einfach, auf den Müll landet, auf der einen Seite und auf der anderen Hand haben wir eine totale Überproduktion, wo ganz viel Kunstdünger und so weiter, was ja hinterher auch die ganzen Stickstoffe, die da ja auch entstehen, die ja auch einfach in die Luft gehen und Treibhausgas eigentlich sind und das Klima einfach mit verändern auf der anderen Seite. Also ich finde, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann überlege ich mir 5-mal, ob ich mir ein Wein für 3 Euro kaufen möchte.
Ich habe neulich in meinem anderen Podcast, damit die Guten gewinnen, da könnt ihr die Werbung mal schon unterbringen, habe ich tatsächlich gelernt vom Vorstandschef der GIZ, dass der Reisanbau weltweit so viel Ausstoß hat wie ganz Deutschland. Und dass das ein Riesentreiber ist. Und ich finde, das muss man auch für die gesamte Erzeugung eigentlich auch klar haben für sich, wo kann man weniger machen, was verkonsumiert man, wo sind Dinge auch schädlich. Es muss ein Buch geben.
Ja. Es muss ein Buch geben. Also ich finde schon teilweise erschütternd, wie wenig Wissen es immer noch gibt. Ne? Also das ist ja nicht so, man darf da nicht so sich drüber stellen und sagen, das sind dann irgendwelche Leute, die ungebildet sind oder so, sondern ehrlicherweise sieht es mir nach, Leute, aber auch in meinem Freundeskreis ist es teilweise so, dass überhaupt gar kein Gespür dafür ist. Ja, was esse ich da für Fleisch? Wo kommt's her? Was ist für ein Wein? Und ich komme mir schon vor wie so eine Missionarin, weil ich immer sage, ey, das ist euer Körper. Das ist das Wichtigste, was ihr habt. Ihr müsst doch überlegen, was ihr da oben reinschüttet. So. Das eine ist natürlich die Wertschätzung für Natur und Tiere. Und das andere ist die Wertschätzung für mich selbst. So. Und ich glaube, da können wir uns nur so wie Botschafter immer wieder hinstellen und erzählen und ja, vielleicht auch ein Buch machen, genau darüber, ja.
Ja, also ich glaube, es ist halt gerade auch Stadt-Land ein ganz großes, ganz großer Unterschied. Ja, in der Stadt hast du einfach einen ganz anderen Takt, wo die Menschen auch anders, im wahrsten Sinne des Wortes, getaktet sind und dementsprechend auch den Platz für solche Gedanken gar nicht erst in Raum geben. Auf dem Land hast du, kannst sagen, meine Frau kommt aus einer Landwirtschaftsfamilie, anderes Denken wieder.
Da Martini schon.
Hast du wieder einen anderen Umgang mit natürlich den Lebensmitteln, ne? Die dann angebaut werden, die Tiere und so weiter, und andere Sichtweisen. Und ich merke das sofort. Sobald du wieder in eine Großstadt kommst, bist du in ganz anderen Geschwindigkeiten unterlegen. Mhm. Und dann geht es eigentlich nur darum, irgendwie, jo, bring mal was mit. Mhm. Auf gut Deutsch gesagt, ne?
Ja. Oft auch eine Geldfrage.
Ja, natürlich, klar, sicherlich ist alles eine Geldfrage heutzutage.
Ja, aber auch eine Frage der Anspruchshaltung. Also muss ich jeden Tag Fleisch essen? Ja. Muss ich jeden Tag bestimmte Dinge konsumieren? Und ich muss ganz ehrlich sagen, also dieses, was du gerade erwähnst, Bärbel, was das Fleisch betrifft, was weggeschmissen wird, das war ja auch so mein Waterloo, als ich im Supermarkt war vor ein paar Jahren und abends um halb acht vor Schließung da war und das Ding war voll, das Regal war voll oder diese Theke und die sagte zu mir, ja, wir schmeißen das alles weg und ich konnte es nicht glauben und es passiert ja nichts, ne? Das passiert jeden Tag, mit Leben weggeschmissen. Ich kann das nicht glauben, dass es keine Reglementierung gibt dafür.
Das Schlimme ist ja eigentlich, da muss man sich, ich auch, jeder an die Nase fassen. Man lebt so vor sich her und man ärgert sich darüber. Aber eigentlich muss man einen Verein gründen und total streng dagegen vorgehen. Aber das passt halt auch einfach nicht ins tägliche Leben einfach mit rein, was eigentlich total schlimm ist, dass das so ist, sag ich mal. Ne? Auch bei mir. Also ich glaube, jeder oder die meisten eigentlich. Ne?
Ich finde es sehr schwer, weil wenn, dann geht es ja darum, um auch mal Enthaltung. Das heißt also im Grunde noch mal eine Zeitraum zu haben, das brauchen wir jetzt nicht. Habe ich ja ein bisschen in der Schweiz damals gelernt, wenn du einkaufen gehst, ist es einfach mal gleich ein anderes Unterfangen, als wenn du hier in Deutschland einkaufen gehst. Ne? Also dann sagt die Kasse dort halt gleich eine 500.000 und also dann überlegst du dir halt dreimal, ob du ein Fleisch kaufst oder nicht. Und dann heißt es auch, okay, brauche ich das wirklich? Verwerte ich das in der Zeit, in der ich das im Geschäft... Ich glaube, diese Gedanken auch wieder auf so um dann eigentlich auch das, was jetzt, sage ich mal, in diesem Falle wie Weine, die mal ein bisschen mehr kosten als das, was bei Lidl, Aldi und sonst irgendwie Lebensmittelläden vorherrscht, die 2,99 € für einen Riesling, dass man eben einfach dann mal sagt, dann packe ich mal 10 Euro drauf und habe einfach dann einen etwas besseren Wein, aber genieße den auch dementsprechend mehr.
Ja.
Und verkonsumiere den nicht als morgens, mittags, abends Getränk.
Und wenn ich mir dann einen Torni oder einen Collator kaufe oder einen Madeira, hält der auch noch lange, wenn ich ihn aufmache.
Apropos, so. ihr seid doch schon total gespannt, oder?
Ja, total. Ja, total.
Ah, Mist, ich dachte, wir könnten drüber hinwegkommen, aber gut.
Gibt's ja wohl nicht.
Ich hab doch auch noch was mitgebracht.
Ach nein, ernsthaft?
Ja. Aber wie er sich freut. Oh,
ja, gut schön.
Und der da greife ich hier aber hin mit all meiner Kraft, die ich habe. Das ist aber ein kleines Pillekin hier, ne?
Ja.
Da merkt man manchmal, dass er dann doch erst im Jahre 2010 geboren wurde.
Aber es haben alle schon so ein Glow in den Augen, ne?
Toll. Das ist, ich hab den noch von gestern.
Steht dir. Kannst du ja öfter machen. Ja,
danke. Ich habe gehört, ihr habt Karaoke gesungen, du auch?
Ja,
auch
natürlich.
Oh, ich liebe Karaoke.
Ich finde es so, ich habe es richtig gut gemacht.
Oh, das. ja.
Ich hab Taximann von Westernhagen
gesungen. Oh, das ist geil, da singe ich mit.
Ja, mega lieb.
Ist die oben noch da?
Ohne Text. Es gab keinen Text. Ich musste so singen.
Ach so, ja.
Habt ihr eine Karaoke-Maschine? Könnt ihr mich beraten?
Wir haben das gestern mit YouTube gemacht.
Ach so.
Da gibt es ja mittlerweile alles.
Ja. Aber dann hast du es dann auch auf dem Bildschirm und
genau,
so.
Genau, dann läuft der Text so
das
durch. Ja, da fast alles.
Gibt's, ach, das ist wieder die gleiche Flasche vom letzten Mal.
Wir wollen das nämlich Silvester machen.
Oh, schon wieder so ein Kleber.
Mach das mit YouTube.
Darf ich mal?
Das kleine Fläschchen war ein Riesling, Dietmar.
Oh. Ein ganz kleiner.
Ja, ich muss mal ein bisschen dosieren.
Okay, guck mal, wir gehen in eine andere Richtung.
Spannend, schön.
Er hat irgendwie wieder so ein Windschutz-Ding. Ja.
Hauptsache lecker. Ich wieder reden kann.
Das Beste zum Schluss.
Vom Durotal, wo Reben steil sich neigen, will heut ein Port sein Können zeigen. Mit Füßen einst im Fass gestampft, hat lang im Holz er ausgedampft. Zwei Damen, die vom Weine wissen, sind heut zu Gast, sollen Didi dissen.
Die eine schreibt von Küchentaten, die andere kann uns Weine raten. Von Sylt bis in den tiefsten Süden kennt Bärbel jeden Wein, auch die trüben. Viermal zur Besten auserkoren, hat sie ihr Herz an Wein verloren. Antonia schreibt mit spitzer Feder, kennt Köche Trends, in der Branche jeder. Mit feinem Gaumen, scharfem Blick bringt sie uns Genuss und Kritik. Drum heben wir die Gläser hoch auf Port, der lange im Munde floch. Auf unsere Gäste, unsere Freude, ein süßer Abend wird das heute.
Mega. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mega.
Die ganze Vorbereitung, die ich habe für so eine Folge. Hatte das Port, wie ich ihn mag. Und eigentlich könnt ihr auch nichts Schlechtes sagen, übrigens, ihr zwei. Eigentlich könnt ihr nichts Schlechtes sagen.
Nö. Wir sagen nichts Schlechtes. Also, super interessant. Ne? Also, wir sind jetzt hier in der roten Portweinecke. Also, ne, wir hatten ja vorhin schon einmal den braunen Port, also oxidativ ausgebaut. Hier sind wir reduktiv ausgebaut, also ohne Luft. Deswegen behält es auch so schön die Farbe. Und der ist auch nicht ganz klar, der ist relativ trüb. Also, das heißt für mich, der ist unfiltriert. Ausgebaut, unfiltriert sind nur, das ist jetzt detektivisch, unfiltriert beim Portwein, beim roten Portwein sind nur die Vintage Port oder je nach Produzent ein LBV, Late Bottled Vintage, kann auch unfiltriert sein. Also deswegen mag ich mich da gar nicht so festlegen gerade. Eins von beiden wird es sein, es ist relativ jung. Im Verhältnis gesehen denke ich, nochmal einen weißen Hintergrund hier. Es hat noch so ein bisschen weißen Rand drumherum, ne, wenn man das so sieht. Ne, also es ist wie so ein leicht weißer Rand.
Das, der weiße Rand, das ist der Schimmel.
Das ist doch kein Schimmel. ne, das haben halt junge Weine, wenn die älter werden, die Weine oder ganz alt werden, bekommen sie so einen grünlichen Rand. Ne? Das ist ein großer Unterschied dann. Deswegen ist der relativ jung vom Jahrgang her. Und leer. Kleine Flasche, kleiner Schluck.
Richtig.
Diesmal ist alles leer. Du hast noch so viel.
Ich habe mir auch geredet.
Du hast in deiner Hände.
Und ich habe geredet.
Glas leer, tut mal voll. Ich
muss mich entschuldigen für ihn.
Ja. Oh je. Du magst lieber Ruby-Ports, ne?
Nee. Also erstmal, ich mag den. Es ist so ein bisschen wie Käse schließt den Magen. Also der ist sehr, sehr wuchtig, ne? Der ist so jetzt nach den ersten dreien ist der sehr kräftig und ist so richtig schön so. Es ist gut, dass er zum Schluss kommt.
Hm? Aber ich finde ihn schon auch sehr elegant.
Ja.
Ne? Also sehr rund so.
Aber der kommt schon auch mit Anlauf, ne?
Der hat ganz wieder so
erstmal, ne, macht erstmal so ein Hallo, hier bin ich.
Ja. So. Da ist wieder so eine schöne, kräftige Mancherie-Packung drin.
Der diskutiert nicht lange, ne?
Das ist so.
Also wir sind, also vom Jahrgang her, also ich bin jetzt bei einem Vintage-Port angekommen, also würde ich einfach mal so, also die Farbe ist schon ein bisschen heller, als er wahrscheinlich ursprünglich mal gewesen ist. Also trotzdem jung für einen Vintage-Port, so möchte ich sagen. Also ich denke mal, dass wir so um die 2000er sind vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Behaupte ich.
Wir werden es gleich sehen.
Wir werden es sehen.
Ja. Aber er schmeckt
auch. Ich bin jetzt ja schon gespannt.
Er schmeckt. Also er schmeckt.
Gut. Das muss er auch, weil als ich das Thema hörte, dachte ich, ich habe ja keine Ahnung. Ich habe den King of Port gefragt, habe gesagt, Antonia und Bärbel sind da. Johannes, du musst mir helfen. Schick mir was die beiden auf jeden Fall mögen werden. Und am nächsten Morgen kriegte ich ein Foto, hier ist er, den nimmst du jetzt und den habe ich dann genommen.
Oh.
Drum habe ich keine Nachricht bekommen. So.
Ich hätte ja auch angefragt,
weil er mich schon bedient hatte.
In dem Fall wusste ich es leider schon, weil ich habe das Paket angenommen. Hat den kleinen Spoiler.
So, dann hole ich mal raus.
Hm? Da aus, ja. Hm. LBV.
2012.
Ah, okay, guck mal, LBV. Ja.
Mhm. Wirklich gut. Mhm. Wirklich gut. Ja, 2012. Aber LBV, hast du eben auch schon gesagt, dass es sein könnte.
Mhm.
Wirklich gut getroffen. Du stehst auf so kleine Flaschen, ne? Ja, deshalb mache ich ja mit dir die Arbeit hier. Ja.
Aber bei einem LBW oder bei einem Vintage Port ist es ja manchmal gar nicht so unverkehrt, genau, eine kleine Flasche zu nehmen, weil außer man ist mit ganz vielen Menschen zusammen, dann braucht man eine sehr große Flasche, weil der ja nicht so lange haltbar ist wie der andere. Mhm.
Mhm. Also das heißt, für zu Hause. Das heißt, wir müssen den heute austrinken.
Wir machen
heute
leer. Trinken. Ist ja auch nur eine kleine Flasche, das kriegen wir.
Ja, die anderen kriegen wir ja auch noch.
Fast.
Also das. Ja, ja.
Ich finde das super, die Größe. Da habe ich auch schon ein bisschen was von Johannes bekommen. Ja, super.
Sehr schön. Doch die Kleinflaschen auch bei Jessica Stockmann damals mit dem Champagner, ne? Sie hat auch die Kleinflaschen zu Hause gehabt, ne?
Nein.
Nein.
Hatte sie großen?
Sie hat nur große Flaschen.
Nein.
Doppelmagnum.
Nein, nein.
Zack.
Nein, er wird.
Das ist auch, so für, also kleine Champagnerflaschen.
LBW. Ja.
Möchtest du dazu noch was sagen?
Nö. Achso, das ist alles gesagt. Also was soll ich jetzt noch hier mehr erklären?
Preisklasse?
25 Euro.
Ja. Ja, gut.
LBV, man sagt ja immer, Late Bottled Vintage ist für die nicht warten wollen. Weil Vintage Port, also der König der roten Portweine, der Ruby Ports, der ist ja nur 2 Jahre fast gereift, wird danach unfiltriert abgefüllt und sollte dann entweder direkt getrunken werden, das ist okay, oder aber man muss ihn dann einfach mal vergessen für 20, 30, 40, 50, 60 Jahre. Und Late Bottled Vintage ist immer für die schneller schon was trinken wollen, was ja durchaus passieren kann. Und ist auch immer aus einem Jahr, also ein begrenztes Produkt ja immer auch, reift bummelig 4 Jahre im Fass und wird dann abgefüllt und je nach Winzer filtriert oder unfiltriert.
Mhm. Wenn wir jetzt diese 4 Flaschen hier so haben, ist einer dafür prädestiniert für Tonic Port? Oder würde man sagen, nee, daraus kein.
Nee, aber pass auf, hier, der
Malvasia. Ja, die Madeira ist ja nicht, weil sie ja kein Port sind.
Nee,
ne?
Aber
Malvasia. Ja, gut.
Aber der 10, okay, Malvasia, jetzt funktioniert aber auch mit dem Malvasia. Normalerweise mache ich das mit dem Boal 10 Jahre. Funktioniert total gut mit Tonic und einer Orangenzeste dazu. Mhm. Und na, mega. Das ist das Getränk des Sommers gewesen bei uns.
Okay.
Mhm. Boal, Tonic.
Boal, Tonic.
Da habe ich noch eine Frage zum Getränk des Winters. Können wir den auch heiß machen? So ein Glühport.
Boah.
Es gibt ja Glühgin, Glühwein, Glühkaipirinha. Es glüht ja jetzt alles.
Ich glaube, man glüht selber, wenn man viel davon trinkt. Dann wird einem bestimmt auch warm.
Könnte gut sein, ja.
Kannst ja so eine Zimtstange reinmachen.
Du, ist
muss man
Idee.
Sich schützen lassen. Glühport.
Aber
könnt ihr mir abkaufen, die Rechte.
Aber es gibt ja von der Symington, das ist ja auch Symington-Familie hier Daus, da gibt es ja auch einen Ruby-Port. Da gibt es einmal den White-Port. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese weiße Flasche. Da gibt es noch als Pendant den Ruby-Port zu, den ganz einfachen. Und da kann man auch tolle Cocktails mitmachen. Hm. Also da sind ja manche Portweine sind ja eigentlich nicht zum Verzehr so geeignet, sondern zum Verzehr mit etwas drin geeignet. Mhm. So, deswegen ist die Frage durchaus berechtigt, finde ich. Mhm. Ja.
Vielen lieben Dank.
Braucht man ein
Portglas? Wenn Dietmar in Rente geht, dann.
Bitte?
Braucht man ein Portglas?
Man braucht 2 Portgläser.
Ja, also man braucht das sowieso. Ich möchte auch mit 2 kommen nicht. Ja,
das
oder?
Das ist nicht schlecht.
Also Portweingläser beziehungsweise auch Madeira. Ich persönlich würde immer etwas kleinere Gläser dafür wählen. Aus welchem Grund? Weil es ist halt viel Alkohol drin. Und wenn sie nicht total runtergekühlt sind, also das Erste, man hängt hier erstmal seinen Zinken rein ins Glas und das Erste, was eben halt passiert ist, man hat sofort den Alkohol im Gehirn. Ne? Wir haben verschiedene Nerven, das ist der Trigeminus und der Vagusnerv und wir fühlen den Alkohol sofort und das Gehirn sagt sofort Alarm. Deswegen sollte man, wenn ihr eine Schnapsverkostung macht, nicht sofort die Nase reinhalten, schwenken und die Nase ein bisschen weiter weghalten vom Glas, weil ansonsten man zuckt sofort einfach zurück. Das liegt einfach wirklich am Alkohol, weil Alkohol ist halt ein flüchtiges Produkt. Und das hat man hier mit 19-20% natürlich auch.
Wie damals im Chemieunterricht, wo man lernte, nicht direkt die Nase drauf, sondern immer irgendwie
ran. Ja, genau. Mhm. Immer so vorsichtig.
Ah, weil darfst du das Gesicht nochmal machen? Das ist jetzt interessant.
War das elegant aus?
Ja, eine Augenbraue, die Augen.
Vorsichtig.
Ich finde es gerade so schön, weil ich immer finde, ich war ja heute, wie gesagt, bei Dussmann und dann gibt es ja eine Wahnsinn, mittlerweile, ne, also Kochbücher, alles Mögliche, ne, und das muss ich ja in irgendeiner Form ja auch ein bisschen dann so absetzen. Und dann denke ich mal, das wäre jetzt auch ein geiler Titel gewesen, mit einem Zinken im Glas.
Ja, ja. Ja. Also, so. Das wäre so ein Bärbel-Titel.
Ja, stimmt. Das stimmt.
So, ne? Du musst ja so. Mhm. Wir wollen ja auch ein Buch machen zusammen.
Ja?
Ja. Ja, ja. Deine Trinksprüche.
Pixi-Buch oder was?
Deine, also, deine Trinksprüche.
Ja. Ein Gedichteband.
Ja. Ein Gedichteband.
Schön. Oh, das ist aber schön.
Und meine sozusagen Einleitungen zu den jeweiligen Gästen, oder?
Ja, wir haben mittlerweile auch viel zusammen schon.
Ja, mittlerweile haben wir eine Menge zusammen.
Das wird ein Schinken.
Ja. Wie könnte man das nehmen?
Aber nachhaltig.
Wie könnte man das nennen?
Blühport.
Ich habe keine Ahnung. Können wir nochmal nachdenken.
King of Podcast.
Kings. Es geht doch um deine Trinksprüche.
Ja. Ich weiß es nicht, immer. Ich weiß es nicht. Der Wein, der zu dir spricht. Da sind wir wieder dabei.
Ah, guck. So ist doch nicht schlecht, ja?
Zum Beispiel.
Dietmar.
Ja, ja.
Ich bitte darum.
Wollen wir was spielen?
Ja, jetzt geht's los.
Didi, da bräuchte aber noch einen Schluck, bitte.
Jo, ist noch was drin?
Ja, ja.
Ja, da sollen wir.
Möchtet auch noch?
Mehr als genug drin.
Ja. Ach, es wird auch vom ersten was nehmen. Ich bin ja anspruchsvoll.
Was soll das denn heißen?
Ich möchte ja nicht wissen, wie Lars mich
soll heißen, dass der erste auch gut war, damit ihr den besten, nämlich deinen, noch weiter trinken könnt.
Vielleicht tragen wir den.
Total betrunken.
Hat
jemals hier irgendwer gespuckt?
Inwiefern?
Ausgespuckt oder gekotzt?
Nein, ausgespuckt.
Ja.
Ja,
ja. Ja,
ja, das war ja schon. Also wir nicht?
Weil die Option gab es jetzt hier nicht, ne?
Ich nicht.
Nee, die hat mir nicht so richtig in den Raum gestellt, aber ich habe es schon zwei, dreimal gemacht. Ich hatte einmal, musste ich fahren, als wir in Wernigerode waren bei Robin, da musste ich die ganze Zeit nebenbei ausspucken. Der war auch richtig, das fand er überhaupt nicht lustig, weil der hat da so einen 100-Euro-Wein auf den Tisch gestellt. Hm. Und ich, aber
es nützt ja nichts.
Was soll ich denn machen? Ja. Und ein anderes Mal hatte ich nach dem Podcast noch einen Termin mit einem Ministerpräsidenten.
Obwohl das wäre jetzt.
Wo ich dann auch dachte, ich da besoffen reinlatschen, das geht auch nicht. Oder angeheitert. Ja, insofern habe ich dann eben auch.
Ich habe mal für den Feinschmecker eine Weingeschichte gemacht in der Toskana und da musste ich drei Weingüter hintereinander testen und es musste aber so aussehen, als wäre ich jeden Tag woanders gewesen. Also ich musste mich dann bei 42 Grad immer zwischendurch umziehen, ne? Also so, ich hatte so einen kleinen Fiat und dann habe ich mich schnell umgezogen und dann ins nächste und ich, also es war wirklich eine Herausforderung. Ich habe dann irgendwann konsequent gespuckt, ich musste ja auch noch fahren und so. Mhm. Also schwieriges Thema.
Ja.
Am Anfang denkt man das nie, ne? Wenn man dann so, ach komm, ne?
Ja,
das
ist genau.
So. Aber spätestens dann, wenn man andere Worte anders benennt.
Wenn es gesellig ist, ist es okay, aber wenn es professionell wird, dann geht es ja gar nicht anders.
Nein.
Wenn du jeden Wein ordentlich durchziehen würdest,
würde
erstmal.
Würde sich mein Arzt freuen.
Ja. Ja, nee,
so eine Leber.
Ja, ja, nee. Also ich finde auch wirklich, es ist ja Genuss, ne? Also wir wollen ja alle irgendwie alt werden und gesund sein und so. Ich finde.
Und jetzt teilt sich das ja hier auch durch 5 auf. Das heißt, es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt ja jeder eine Flasche hier.
Aber wenn ich jetzt noch mal auf den Weihnachtsmarkt gehe, dann bin ich hinüber.
Aber wo wir gerade am Spiel sind, es gab früher mal in diesem Podcast vor mir ein Spiel, wo auch noch nebenbei dann kurze getrunken wurden, die Antworten falsch waren. Das führte immer dazu, dass die letzten 20 Minuten eher gelallt wurde, was wir dann auch beendet haben, weil es auch kein Sauf-Podcast sein soll.
Nee.
Nein. So, leg los.
Ja. Antonia, magst du mir 10 Sätze vervollständigen? Freiheit bedeutet für mich,
die Dinge zu tun, die ich möchte, ohne anderen weh zu tun.
Das Erste, was ich morgens mache, ist
Kaffee trinken.
Über Deutschland denke ich,
ein tolles Land.
Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte,
würde ich einen Buchladen eröffnen.
Mein Leben in der Kulinarik bedeutet mir
Lebenskultur.
Am liebsten esse ich
keine Dosenerbsen.
Nee. Pasta.
Wenn es Alkohol gibt, dann am liebsten
Chardonnay aus dem Burgund.
Der folgenden Generation rate ich,
bewusst zu genießen und sich nicht verrückt machen zu lassen.
Am Leben liebe ich am meisten
zu lernen und zu wachsen.
Wein ist für mich
Kulturgut.
Danke.
Schön.
No way.
Ich hab 10 Applaus.
Laola. Hey.
Ja, Bärbel, mal gucken, ob du das gleich auch kriegst.
Ich.
Kennst du, ich habe noch nie?
Nee.
Ich sage dir gleich einen Satz, ich habe noch nie laut gerülpst, was auch immer.
Ach so, und ich muss ja oder nein sagen. Genau. Okay.
Ich habe noch nie einen Filmriss gehabt.
Doch.
Bei besonderen Gelegenheiten wenigstens.
Ab und an mal.
Ich habe noch nie eine falsche Weinempfehlung gegeben.
Nicht bewusst.
Ich habe noch nie allein laut vor dem Spiegel gesungen.
Doch.
Oder besondere Lieder?
Durchweg alles. Okay. Und ich habe geguckt, ob es irgendwie gut aussieht.
Taximann. ich habe noch nie meine Follower verflucht.
Nö, auch nicht bewusst, nö.
Ich habe noch nie geklaut.
Oh, doch, auch schon, in meiner Jugend mal, ja.
Was?
Lippenstift. Alle Mädchen klauen irgendwann
Lippenstift. Nein, ich habe meinen Eltern mal was geklaut. Oh. Das war aber nicht witzig, es gab richtig Ärger, zu Recht. Mhm. Ja.
Diese Frage war mal ganz harmlos gedacht, als wir hier angefangen haben mit diesem Spielchen. Aber dieses, ich habe nie geklaut, ist die geilste Frage, die wir haben in der ganzen Sendung, glaube ich, weil jedes Mal kommt diese Jugendsünden.
Ja, natürlich.
Ja, total geil. Habe ich das mal erzählt, dass ich meinen Ring geklaut habe?
Mich?
Richtig teure?
Oh. Nein, ich sagte einen Ring, nicht eine Ring.
In der Brauerei, oder?
Ja.
Lag mir auch auf der Zunge.
Nee, ich wollte mich mit fünf wollte ich mich verloben.
Echt? Ach, ja. Süß.
Dann aus Alufolie.
Ich kenne diese Geschichte wirklich nur aus der Zürich. Ich kann mich da selber nicht mehr dran erinnern, aber ich habe dann tatsächlich, irgendwann kam dann die Mutter meiner damaligen, also quasi Verlobten, schöne Grüße an Josi, zu meiner Mutter und sagte, sag mal, vermisst du einen Ring? Dann sagt sie, nö, eigentlich nicht. Und dann guckte sie in ihre Schatulle und sagte, ja doch, da fehlt einer. Und dann stellte sich irgendwann raus, Josi hatte plötzlich einen teuren Ring am Finger, der gar nicht bei ihr passte, weil sie war ja auch so alt wie ich. Und wir waren halt dann scheinbar verlobt. Ich weiß, das wird ich selber. Ich kenne diese Geschichte nur aus Erzählung. Aber dass ich tatsächlich meiner Mutter einen Ring gezockt habe, um mich verloben zu können mit fünf.
Oh, das ist aber süß.
Ja, also ich habe auch schon geklaut.
Ein Kavaliersdelikt.
Quasi.
Ja.
So kann man es nennen.
Ja.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist so deep.
Wir haben ein fieses Weinspiel. Bärbel, das würde ich dir jetzt antun.
Ja.
Wein schnell gekippt. Wir haben 30 Sekunden Zeit. Dietmar, kannst du die Zeit nehmen?
Ach du meine Güte, ich habe doch gar kein Handy.
Ich kann die Zeit nehmen.
Ah, du kannst die Zeit nehmen?
Ja.
Ich nenne dir zum Beispiel so etwas wie Rebsorte mit R. Dann sagst du?
Riesling.
So, genau.
Okay.
Du hast das Spiel verstanden?
Alles klar.
Okay.
30 Sekunden haben wir, ja?
Ja.
Alles klar, die Zeit läuft ab jetzt.
Rebsorte mit S.
Sauvignon Blanc.
Anbauregion mit B.
Bierzo.
Winzer mit K.
Keller.
Herkunftsland mit S.
Slowenien.
Weinpodcast mit V.
nein.
Italiener mit B.
Italiener mit B? Ein Italiener oder ein italienischer Wein?
Whatever.
Barbera.
Aroma mit A.
Ananas.
Spanische Region mit C.
Mit C. Fällt mir nicht ein.
Das war das Geräusch, richtig?
Jawohl, das ist das Geräusch.
Sei froh. Aber du hast es weit gebracht.
Okay.
Du hast aber lange gezögert zwischendurch. Also man müsste eigentlich das
nur. Man sollte nicht diskutieren zwischendurch. Was hattest du eigentlich ganz genau beim Italiener? Vorname, Nachname. Sag doch mal genauer, wie du die Frage meinst. Das kostet einmal eben zwei Punkte, aber so ist es dann.
So, wir kommen zu einer nächsten Rubrik, die heißt Der Zungenbrecher. Nachdem wir schon eine Flasche haben, wird es bestimmt lustig. Mhm. So, präferierst du für jemanden?
Ich hab sogar eher personalisierte dabei diesmal.
Ach, meine Güte, du auch.
Oh, ja.
Also nur ihr zwei heute.
Oh, ich liebe ihr Zungenbrecher.
Echt? Ne? Ah, Sebi.
Puh. Wie bitte was?
Liebe Zungenbrecher.
Ja? Warte, okay, dann messen wir uns jetzt.
Ich hab heute nicht durchgezählt, wir sind ja zu fünft heute.
Oh, oh.
Ich hab nur zwei.
Ich auch, stimmt. Ich habe auch nur zwei.
Aber
ich
freue mich so, wenn einer von beiden
Ländern geht. Den Schwierigsten.
Und ich endlich mal darüber kann.
Da muss die Prinzessin den Schwierigsten auch nochmal sprechen.
Ja, also noch. Okay, gut. Okay.
Was, willst du starten oder ich starten?
Wie du möchtest.
Bärbel.
Eine Brille für mich?
Dietmar, hast du eine Brille?
Aber auch natürlich.
Eine. Wobei, das ist sehr groß gefühlt.
Sylter Sommeliere sucht süßen Sautern. Süßen Sautern sucht Sylter Sommeliere. Selig schlürft sie sämtliche Säfte. Sämtliche Säfte schlürft sie selig.
Ja, sehr gut.
Sehr gut.
Sehr schön.
Gekonnt.
Sehr schön. Möchtest du auch für Antonia oder so?
Ich, hätte ich auch, aber sie können ja auch mehrere sprechen einfach.
Ah ja, ist ja auch gut. Ne?
So. Der ist doppelt so lang.
Bei mir sind sie immer länger.
Okay. Die Journalistin Jenny jonglierte zwischen japanischen Jasminrezepten, Joghurtrezensionen und jenen kuriosen Käsekommentaren, während sie weinselig würzige Weine wehmütig während wundervoller Wanderungen zwischen Wiener Weinbergen wegschnupperte. Doch dann dachte sie daran, dass Trinken während des Tastings technisch tückisch und tadelnswert ist und testete trotzdem tapfer 1000 Teller Tiramisu.
Wow. Geil. Geil.
Das war alles. Das war stark. Respekt. Das war stark.
Das ist sehr gut.
Dietmar, du bist echt eine Sau. Mach du den doch sonst einfach.
Okay. Kritiker kritisieren kreative Kreationen, kreative Kreationen kritisieren Kritiker. Kulinarische Künstler kreieren Köstlichkeiten, Köstlichkeiten kreieren kulinarische Künstler.
Oh, das ist neu.
Microdrop.
So, das ist neu.
So gut war es. So, dann ist der für dich.
Oh. Auch ein langes Ding. Viel Spaß.
Der hat sie doch einfach nicht alle. Die disziplinierte Drogenberaterin Dorothea diskutierte deutlich dynamischer mit dem schalkhaften Sommelier Sebastian, der während einer waghalsigen Weinverkostung willkürlich wunderbare wie widerliche Weine schluckte und sie dabei schmunzelnd als schmackhaft, schlicht und sensationell verkaufte, während Dorothea darauf bestand, dass der schlichte Schluck nicht zwangsläufig das Schlucken sämtlicher Schlücke schmackhaft mache, sondern scharfsinniges Schätzen und schlaues Schlürfen stets schlauer sei.
Hey!
Wow.
Also, holla.
Dietmar, schreibst du wieder selber Texte?
Ja.
Ja?
Stark. Jetzt haben wir keinen mehr für Sebi oder welchen?
Also, euer Buch wird echt, echt der Knaller, ne?
Ja, mega.
Ich kauf's. Ich auch.
So, sollen wir es gemeinsam verlegen?
Ja. Ja.
Du hast da doch
ich hab die Kontakte.
Also, wie gesagt, 73 Folgen mittlerweile.
Lass es uns tun.
Aber in der Tat, ich habe noch. Da müssen wir nachher, wenn das Mikro aus ist, drüber reden.
Ja.
Ich habe mit einem ehemaligen Gast aus diesem Podcast tatsächlich eine Buchidee.
Ja, dann lass uns doch mal.
Ja, und er kommt auch aus, der richtigen Branche.
Ja, so. Okay.
Mhm. Ich sage nur Sterne.
Ja, Sterne.
Ja. Sollen wir Sebi jetzt noch einen geben hiervon?
Ja.
Welchen denn?
Dann komm, hau noch mal einen rüber hier.
Gib mir mal meinen, dann dein ist.
Dann muss er mich schlagen.
Also,
sonst habe ich heute 1A gewonnen.
So, oben oder unten?
Der andere.
Was ist der?
Die
der?
Drogen.
Der?
Ja.
Der jetzt zu mir zeigt richtig. Oder der zu dir zeigt.
So, jetzt richtig so.
Nicht so einfach. Die disziplinierte Drogenberaterin Dorothea diskutiert deutlich dynamischer mit dem schalkhaften Sommelier Sebastian, der während seiner waghalsigen Weinverkostung willkürlich wunderbare wie widerliche Weine schluckte und sie dabei schmunzelnd als schmackhaft, schlicht und sensationell verkaufte. Während Dorothea darauf bestand, dass der schlichte Schluck nicht ganz zwangsläufig zum Schlucken sämtlicher Schlücke schmackhaft mache, sondern scharfsinniges Schätzen und schlaues Schlürfen stets schlauer sei.
Mann. Ja, so, da haben wir ihn doch mal heute gekriegt.
Er war früher unsere Judith Rakers, ne?
Ja.
Ich bin jetzt unsere Susanne Daubner.
Nein, entthront.
Nein, aber es war eigentlich im Grunde genommen jetzt eine richtig tolle Runde.
Ja, waren auch alle ganz gut.
Bis auf die Prinzessin. Apropos Kritiker. Das ist jetzt nochmal so eine Sache. Wir im Grunde genommen tatsächlich leben alle in unseren Berufen. Auch du, Thomas.
Ich habe auch einen Beruf, ja.
Ja, du hast auch einen Beruf. Nichts gelernt, aber draußen im Beruf. Aber wir leben ja alle im Grunde genommen in Form von Bewertungen. Wenn du ins Restaurant gehst zum Beispiel, über Kulinariken sozusagen auch als Restaurantkritikerin und Foodjournalistin auch sprichst, wenn du im Grunde genommen über Weine sprichst, mit auch Kunden sozusagen sprichst, da gibt es ja auch immer Bewertungen. Du wirst auch immer wieder bewertet.
Aber
und ich auch in meinem Job im Grunde rauf und runter. Also wir leben eigentlich in einem Job, der ständig irgendwelchen Bewertungen aussetzt. Aber jetzt im Sinne von Kritiken äußern. Ich finde das sauschwer. Es ist so eine Sache, wo man sagt, das eine Seite ist die Subjektivität, die man mitbringt, um zu sagen, das ist meine Meinung. Das ist mein Geschmack. Und trotzdem braucht es die Objektivität, um zu sagen, es ist nur meine Haltung, aber es ist ein Tipp. Findest du das auch schwierig?
Ja, definitiv. Also ich mache es ja auch nicht mehr. Ich arbeite nicht mehr als Food-Kritikerin, weil ich nur noch so begrenzt dran glaube. Also die Frage ist ja immer, was kritisiere ich? Mhm. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich bewerte nur das Essen, dann gibt es natürlich objektive Kriterien wie, ist der Fisch on point oder ist das Fleisch so, wie es sein soll oder ist das Gemüse gut oder ist es kreativ genug für das, was es eigentlich sein will. Also da gibt es natürlich eine ganze Reihe von objektiven Kriterien. Nichtsdestotrotz ist es gerade beim Restaurantbesuch so, es ist ja nicht nur das Essen, sondern es ist das Erlebnis. Was passiert, wenn ich die Tür aufmache mit mir und was, wie fühle ich mich, wenn ich wieder rausgehe? Und ich finde es ganz, ganz schwer. Ich wollte früher auch mal, eine meiner Berufswünsche, Musikkritikerin werden. Ich bin viel zu emotional, wenn ich merke, dass Menschen sich reinhängen, sich wirklich bemühen, Spaß haben, dann könnte ich niemals hergehen und sagen, boah, aber der Fisch war echt richtig scheiße. So, weil der Rest so toll ist. So, also deswegen finde ich so eine gerade Gastro-Kritik ganz, ganz schwierig. Und ich würde das heute nicht mehr machen wollen. Ich beurteile immer, wenn ich noch darüber schreibe, immer das Gesamterlebnis. So, und ich finde, ein guter Service zum Beispiel, ein toller Service, der kann vielleicht mal ein vermasseltes Gericht auffangen. Ich hatte es gerade, letzte Woche war ich essen in einem Restaurant und da war das Essen versalzen. So. Und wenn ich jetzt ganz hart wäre, dann hätte ich da natürlich jetzt sagen können, oder da müsste ich eigentlich einen Verriss machen. Ne? Mhm. Und dann habe ich das ganz nett, habe ich den Service kommen lassen und dann habe ich es auch wieder unter vier Augen ganz vorsichtig gesagt, aber check das mal einmal kurz bitte in der Küche, da läuft irgendwas schief. So. Und dann ist gut. So. Ich wäre keine gute Gastrokritikerin. Aber es gibt natürlich objektive, beim Essen objektive Kriterien. Ganz klar.
Ich finde es sausach schwer. Wie ist es für dich, wenn du über Weine urteilen musst?
Also es gibt ja ein wunderbares Maß, an dem man sich orientieren kann. Und das ist der sogenannte Pegelwein. Pegelwein kommt nicht vom Pegel halten. Pegelwein, das ist der erste Wein, den man in der Runde gemeinsam verkostet. Man legt die Richtwerte für diesen Wein fest. Man legt die Punktzahl für diesen Wein fest. Und alle anderen Weine orientiert man daran. Weil das ist genau das, was Antonia sagte. Es ist so eine subjektive Angelegenheit und etwas Subjektives objektiv wiederzugeben, es ist einfach nicht möglich oder schlichtweg fast unmöglich. Vor allen Dingen, wenn man etwas verkostet, ob es jetzt etwas Essen ist oder egal was, was man mit seinen Sinnen aufnimmt, man nimmt es in einem Moment wahr, in einem Bruchteil einer Sekunde. Und das kann ich nicht in einem Bruchteil einer Sekunde wiedergeben. Ich habe kein Wort dafür. Ich habe nur Worte, die ich aneinander reihen kann, um zu versuchen, den Eindruck wiederzugeben. Und deswegen finde ich es extrem schwierig. Zumal man ja auch, wenn man Weine verkostet, ich zum Beispiel, ich mag alles, was Säure hat. Ich bin total säureunempfindlich. Ich finde das großartig. Ich finde, das ist die Spannung eigentlich da drin. Aber es gibt auch viele Leute, die sind halt echt super empfindlich. Und dann ist es eben halt auch schwieriger. Also wenn ich sage, boah, mega ausgewogen der Wein, du sagst, alter Schwede, ist das eine saure Suppe hier, ne? So, ne? Da ist, wo ist
das? Behalte ich mir, wenn ich neu.
Das ist beim Essen genau.
Und das wollte ich gerade sagen.
Also ich esse auch gerne säurelastig und ich liebe säurebetonte Küche. Und ich weiß aber, dass das für viele ganz, ganz schwierig ist. So. Na, aber trotzdem muss man, ich mag auch zum Beispiel bestimmte Dinge nicht. Ja, also ich mag nicht so gerne Innereien. So, den meisten Innereien mag ich nicht.
Viele nicht.
Na, aber trotzdem muss ich in der Lage sein, zu gucken, ist das Gericht sauber zubereitet. So, auch wenn ich es selber nicht mag. Ne? Bei der Säure ist natürlich echt ein Thema. Also,
und ja. Das ist eben halt, finde ich, extrem schwierig. Wie gesagt, mit dem Pegelwein finde ich es relativ gut, was ich immer recht gut finde. Es gibt einmal im Jahr gibt es so eine Verkostung von, das ist so ein Treffen von verschiedenen Winzern, Sommeliers und Endverbrauchern, sag ich mal. Und jeder muss dann, ich sag mal in Anführungszeichen, auch die Hosen runterlassen. Weil es ist ja erstmal, wenn du das erste Mal in so einer Runde bist und du weißt genau, du musst gleich in der Verkostung deine 10 Weine, die du gerade verkostet hast, du hast dir die ganzen Notizen gemacht, du musst es gleich vor den ganzen Leuten, die da sind, einmal vorlesen und einmal rechtfertigen, warum du diese Punktzahl gegeben hast für den Wein. Das ist das erste Mal, wenn du das machst. Ganz schlimm, ne? Total unangenehm. Aber dann stellst du auf einmal fest, hey, eigentlich, wenn die anderen anfangen, mit dir darüber zu reden, du bist gar nicht so weit weg von den anderen. Ne? Und das finde ich eigentlich ziemlich angenehm. Aber trotzdem finde ich etwas zu bewerten, was so subjektiv ist, einfach extrem schwierig.
Antonia, ganz kurz, bevor dieser Mann neben mir mit dem grauen Bart weiterspricht. Hast du einen Tipp? Du bist ja im Grunde genommen durchaus ein Mensch, die therapeutisch gute Züge hat, ne? Mittlerweile auch Menschen zu erkennen. Du selbst sagst, du kannst denen sehr in die Seele gucken, wenn du uns zwei jetzt so ansiehst. Ne? kannst du mir einen Tipp geben, wie ich mit einem Menschen umgehen soll, der so herablassend,
so gemein ist,
ja. wie ich am besten drauf.
Du kommst doch immer wieder.
Ich glaube, das kriegst du schon hin.
Ja?
Da brauchst du mich nicht.
Meinst du? Nee. Meinst du, ich brauche diese Seelenpein?
Ja, ihr braucht das. Ihr braucht das beide.
Er hat mich sogar in seiner Hochzeitsrede erwähnt.
Also. Pegelwein, sag ich.
Was wolltest du sagen?
Zum Thema Kritik und so. Ich war gerade in Dänemark in einem Ein-Sterne-Restaurant. Das war das allererste Mal, dass ich hochklassig essen war und mir der Service es ein bisschen versaut hat. Das habe ich noch nie vorher so erlebt, dass ich da wirklich saß und dachte, irgendwie kippt der Abend gerade komplett weg, weil es gerade nicht läuft. Also wird wahrscheinlich ein bisschen Sprachbarriere, mag sein. Sie musste auf Englisch rüber, wir mussten auf Englisch rüber und irgendwie ging es dazwischen. Wir hatten eine Weinbegleitung, also ich hatte eine Weinbegleitung, die Frau, die den Podcast nie hört, hatte eine Saftbegleitung. Und es wurde vorher nicht die Spielregel erklärt. Ich dachte, zu jedem Gericht ein Wein. Und dann war das Gericht weg, ich den Wein, muss weg, leer gemacht. Dann kam sie und kippte den nach für den nächsten. Ich dachte, okay, alles verstanden. Dann war das bei dem jetzt nur ein Glas. Und dann gab es ein neues Glas zum dritten Gang. Habe ich das Glas am Ende wieder leer gemacht, wie ich es halt mache. Ne? Ich mache die Gläser ja leer am Ende. Und dann kippte sie wieder nach und dann gab es von ihr eine relativ barsche Erklärung, dass jeder Wein für zwei Gänge halten muss und das jetzt nicht irgendwie gang und gäbe hier am Abend sein kann, dass ich ständig die Gläser leer trinke.
Okay, zack.
Genau. Und ich so, okay.
Also,
ich habe zu ihr auch gesagt, dann erklären Sie es mir einfach, wie lange der halten muss, dann kriege ich das schon hin. Und wenn ich einen leer habe, habe ich einen leer. Das ist mein Pech. Aber ich wollte mich nicht dafür rechtfertigen müssen, dass ich die Spielregel nicht kenne oder nicht verstanden habe und dann plötzlich irgendwie eine Anweisung kriege, dass es nicht gehen kann, dass ich quasi meine Weinbegleitung gerade verdoppele, weil ich ständig die Weine leer sauf. Das fand ich total schräg.
Ich musste immer noch meine Schulung in Upselling verpassen.
Ja. Und es war so eine ganz komische U-Form des Abends. Es fing total nett mit ihr. Dann gab es so eine richtig schlechte Stimmung. Wir saßen da beide irgendwann und dachten, jetzt hat die uns gefressen, weil die wurde auch irgendwie immer wortkarger uns gegenüber. Und das war irgendwie nicht mehr nett. Und am Ende war alles wieder okay. Als wir dann scheinbar ihre Regel verstanden hatten und uns danach auch nach behalten haben, war das auch wieder okay scheinbar alles mit ihr. Aber zwischendurch war das wirklich unangenehm und lenkte auch von dem wirklich sehr guten Sterneessen ab. Schreck.
Ja, also ich finde, einfach der Service, der macht so viel aus. Ja, ja, das ist für so einen Abend essentiell. So.
Tatsächlich ist der Service das Theater.
Ja, genau. Das ist ein Entertainment-Programm. Genau. Das ist übrigens auch das, was ich immer sage, wenn ich gefragt werde, warum muss denn das alles immer so viel Geld kosten? Ne? Dann sage ich immer, stellt euch das vor, es wird jetzt ins Musical gehen oder in Theater. Ja, genau so ist das.
Es ist ein Kulturabend.
Du buchst einen Abend und du wirst durch diesen Abend geführt. Und was jetzt die Sterne betrifft, ich meine, das ist ein eigenes Thema. Aber da habe ich schon in 3 Sternen gegessen. Also ich bin ja weltweit, esse ich in allen möglichen Restaurants und das ist so unterschiedlich. Also ich habe in 3 Sternen in Frankreich gegessen, wo ich dachte, wieso haben die jetzt 3 Sterne? Ich verstehe es überhaupt nicht. So und umgedreht. Ja, also das ist, aber der Service, da nutzen die 3 Sterne ja nichts. Der 1 Stern, wenn der Service nicht nett ist. Ist der Abend eigentlich gelaufen.
Das große Problem ist, viele denken ja auch, Service bedeutet einen Teller von A nach B tragen. Genau. Aber das ist ja so viel mehr.
So ist es.
Teller tragen kann jeder, darum dreht es sich nicht. Natürlich muss das Essen irgendwie an den Tisch kommen. So. Aber ich finde immer, das ist eigentlich immer ein sehr schöner Vergleich. Wie viel Geld gibt man für eine Konzertkarte aus? Wo ist denn da die Grenze eigentlich? Gibt man im normalen Leben, ich sag mal jetzt, okay, wenn man Sterne essen geht und guten Wein trinkt oder die Weinbegleitung mit Champagner vorab und so weiter, zwischen 300 und 400 Euro pro Person für eine Konzertkarte aus? Ist schwierig, finde ich. Also
Taylor Swift.
Da muss, aber da muss was kommen. Ne? Da muss was kommen, finde ich. Und das, wenn man das mal so in Relation setzt, auch für die Leute, die im Service arbeiten. Ne?
Ich glaube, die Schwierigkeit liegt darin, ich bin da absolut d'accord, was das angeht, aber die Schwierigkeit, glaube ich, für viele ist darin, dass, ich sage jetzt mal Taylor Swift, ne, also wenn man da hingeht, weiß man schon mal die Musik. Man weiß schon mal im Grunde genommen, Fan, so. Das Nichtwissen, was einen erwartet, ist für viele Menschen ein Punkt, der oft eine Hemmung ist. Und das Überraschungspaket im Grunde genommen zu kaufen, die Katze im Sack, wie es so schön heißt, ne? So, das ist für viele ein Fremdkörper. Auch allgemein finde ich heute in der Gesellschaft noch mehr die Angst vor etwas, was man nicht weiß, was es ist, so ungefähr. Und die Menschen, die aber so ein bisschen mehr schon Berührung damit haben, können schon viel mehr damit anfangen und freuen sich auf die Überraschung.
Absolut, ja. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und aber auch die Vergänglichkeit von Essen. Also ich esse etwas, ich nehme es zu mir und es ist weg. So, das, glaube ich, spielt manchmal auch eine Rolle. Es ist doch nur Essen und warum soll ich so viel Geld ausgeben? Und das Bewusstsein, dass das drumherum, also wer einmal im Noma war, ja, man kann jetzt sich über das Noma über das Essen im Noma kann man sich wirklich trefflich streiten, überhaupt keine Frage. Aber der Moment, wenn die Tür aufgeht und das ganze Team steht da spalier und begrüßt dich, das ist ein emotionaler Moment. Mhm. Also ich habe das letztes Jahr zweimal gemacht und ich habe beide Male war ich wirklich berührt, ja, weil die strahlen dich an und du wirst sofort mitgenommen auf diese Reise. Und es ist eine Reise und das ist auch, was ich in meine Beratungsgespräche auch immer wieder aufnehme. Ihr müsst diesen Moment schaffen, diesen Zauber schaffen. Das ist nicht nur das Essen, das ist ganz, ganz viel mehr. Und deswegen ist das, was Bärbel vorhin auch sagt, diese Menschenliebe, du als Gast spürst du das ja auch. Also wenn du so ein bisschen sensitiv bist, spürst du, wirst du wirklich, bist du wirklich willkommen oder bist du nur irgend so ein Gast?
Ich war vor einem Jahr im Table bei Fehling. Und dann steht er da vorne und begrüßt dich erstmal per Handschlag. Ja. Das ist nett, das ist Wertschätzung, das ist klar. Total freundlich. Und klar, mein Schwiegervater würde sagen, ich werde auch für 12 Euro satt und muss dafür 300 Euro bezahlen. Hat er auch einen Punkt mit, aber es ist ein anderes Erlebnis. Aber
es dreht sich nicht um satt werden.
Genau.
Nee, genau.
Und zum Thema im Grunde genommen Erlebnis, was ich in Frage stelle, ist, wenn man jetzt auf ein Konzert geht, und ich komme noch tatsächlich aus einem Alter, in das ihr alle noch
das wissen wir.
Viel, viel später kommen werdet.
Du hast die Stones noch auf einen kleinen Runden erlebt.
Ich habe noch Elvis Presley die Hand geschüttelt. So, ich komme aus einem Zeitalter, wo es noch keine Handys gab. Und heutzutage gehst du auf ein Konzert und es wird nicht mehr applaudiert, weil es geht gar nicht. Weil wenn die Leute alle ein Handy in der Hand haben, um zu filmen, frage ich mich als Künstler oben irgendwann so, was ist da? So. Und das Wahrnehmen einer Sinnlichkeit, das Wahrnehmen eines sinnlichen Prozesses ohne ein Handy zum Beispiel, das im Kopf festzuhalten, das findet heute nicht mehr richtig statt, finde ich. Dann gucken sie sich alle an, was sie irgendwie aufgenommen haben, und bei TikTok und so weiter spielen sie es dann rein und dann mit anderen das irgendwie so sehen können, aber die eigentliche Wahrnehmung findet nicht mehr statt und ich finde, das ist der Unterschied eigentlich zu dem, was Sinnlichkeit im kulinarischen Sinne bedeutet, weil du, auch wenn du Fotos machst, aber hier hast du ein anderes sinnliches Erlebnis. Definitiv. Und du musst dich auseinandersetzen.
Ja.
Das finde ich, also und darum, also ich, immer wenn ich in meinem Stadion bin und ich sehe halt einfach immer, wie das alles flimmert und auch im Theater, sogar im Theater, da kriege ich ja Aorta-Ausschlag, also das macht der Pum-Pum hier. Wenn dann vor mir irgendwie die Leute dann da immer noch mit den Handys sitzen und währenddessen noch irgendwelche WhatsApp-Nachrichten schreiben und so weiter, während schon längst auf der Bühne etwas vonstatten geht. Es ist egal, ob das jetzt gerade sehr interessant ist oder nicht. Aber das Aushalten von etwas findet heute auch nicht mehr statt.
Also ich habe mein Waterloo dieses Jahr im Adele-Konzert erlebt. Ich habe nichts gesehen. Ich habe Adele nicht einmal gesehen. Wirklich, also sie war so weit weg, sie war ein Punkt und ich habe sie die ganze Zeit nur auf der Leinwand gesehen und vor mir nur Handys. Nur Handys. Also ich konnte nichts sehen. Ich bin jetzt auch nicht so ein Riese. Ja, und das war teuer und es hat mir de facto eigentlich nichts gegeben. Da lege ich mir lieber die CD rein oder streame das oder so und habe ein tolles Klangerlebnis. Absolut. Und ich gehe lieber ehrlich in den Säuringhof und komme dahin und lass mich da durch diesen Abend gleiten oder auch woanders und habe wirklich eine tolle Erinnerung. Und ich trage jede tolle kulinarische Erinnerung mit mir. Das ist wirklich so.
Ja.
Aber wie schön ist es denn dann, finde ich, wenn man essen geht und man macht sich vorher, denkt man noch so, ach, du machst Fotos von jedem Gericht und so. Und dann vergisst man es nach dem ersten Gang. Wie schön ist das denn dann eigentlich, oder?
Ja.
Also so ein guter Podcast kann auch sehr sinnlich sein.
Absolut. Allein sinnliche Stimmen.
Ja, so ein bisschen wie ASMR
manchmal. Oh nee, jetzt fang damit nicht wieder an. Oh. Da treibt der Geräusche hier rein. Ich glaube, es wird Zeit für uns zu gehen.
Es wird Zeit.
Bevor man es übertrieben hat.
Ja,
wollen wir gehen?
Ich denke, wir sind jetzt an dem Punkt.
Brauchen wir eine Schlussbewertung?
Ah, genau. Und zwar würde ich das so machen, dass ihr zwei euch bratet. Wir sind an dem Punkt, wo ihr bratet.
Euch beraten tut.
Euch beraten tut.
Bratlinge.
Ich habe hier gar nichts.
Uns fehlt eine Flasche.
Ah ja, so fängt er an. Ihr seht in der Reihenfolge jetzt, von euch gesehen, links nach rechts. Das stimmt nicht so.
Nee, das stimmt noch nicht ganz. Ja.
Jetzt? Ja? Ja? Jetzt,
wird besser?
Jetzt. Oh, jetzt Dietmar. So. Ich habe überlegt, wo habe ich es überlegt? Das ist eine gute Frage. Wo habe ich es denn überlegt? Mist. So viele Zettel.
Lass dir Zeit.
Ja. Unterhaltet euch so lange.
Wollen wir uns jetzt für eine entscheiden?
Ihr macht das sozusagen in der Reihenfolge.
Ihr habt den Podcast ja ein paar Mal gehört. Früher hatten wir eine Punktbewertung.
Ja, ah,
das war,
ja, okay.
Das war richtig übel, weil irgendwann wurde die nur noch persönlich. Die hatte nichts mehr mit den Weinen war zu tun. Dann gab es eine riesige Schlägerei hier einmal, also eine verbale Schlägerei. Danach haben wir es abgeschafft.
Okay.
Weil dann, aus Prinzip gebe ich deinem Wein 0 Punkte. Du bist ein Arschloch. So, und dann macht es halt keinen Sinn mehr.
Weil er verschärft das immer mehr von Folge zu Folge, wird das immer.
Das hatte ein bisschen Kinder.
Ja, es hatte mit dem Wein ja nichts mehr zu tun, sondern nur mit der Person, weil meine Witze an dem Tag zu gut waren. Das haben wir uns abgeschafft und wir besprechen sie nur noch, aber wir punkten sie nicht.
Nein. Wenn ihr habt diese 4 Flaschen sozusagen, ohne uns 2 Flaschen, die 4 Flaschen vor euch stehen. Was euch ein bisschen, glaube ich, auf jeden Fall vereint, ihr reitet beide gerne. Ne?
Ich nicht mehr.
Nicht mehr?
Nee.
Nein. Seid ihr miteinander schon mal ausgeritten?
Nee, leider nicht. Das will ich sofort machen.
Okay, daran sind wir jetzt an diesem Punkt. Mit welcher Flasche, egal welche, also ihr dürft jede Flasche benennen, ne? Würdet ihr gerne gemeinsam an welchen Ort mal hinreiten?
Ah.
Und dort trinken.
Madeira.
Also ich wäre tatsächlich bei dem Madeira, bei dem zweiten.
Bei dem zweiten, bei der etwas größeren.
Und wohin reiten wir? In den Sonnenuntergang?
Ja, Madeira am Strand. Natürlich.
Gibt es keine Strände.
Ach so.
Das ist eine Steilküste.
Ja, dann irgendwie, da wird es aber irgendwelche Wege geben. Wir fliegen ja nicht.
Also mit
Wir haben einen Pegasus. Genau.
Also,
wir fliegen, was mehr.
Wunderbar. Ja, mit einem Pegasus fliegt ihr über Madeira. Das ist sehr schön. Das ist die zweite, Flasche Nummer 10. Mit der ersten, wo würdet ihr damit hinreiten?
Da würde ich einfach bei uns an den Strand reiten. Und zwar im Winter, wenn es kalt ist, würden wir bei Sonnenuntergang, wenn es so ein bisschen gefroren ist, der Boden, wenn das Wasser ablaufend ist, kann man wunderbar am Strand reiten und dann würden wir im vollen Galopp die Flasche, du hältst ein Glas und ich hinterher,
sehr gut. Richtung Hörnum oder Richtung Westerland?
Nee, Richtung Rantum.
Das ist ein schönes Titelbild super. Übrigens.
Super, ja.
Sehr schön. Dann kommen wir zu meinem. Was wäre da eure sinnliche Wahrnehmung?
Müllverbrennungsanlage. Da kann man auch hinreiten.
Da würde ich jetzt tatsächlich irgendwo sitzen und gemütlich, würde mich so ein bisschen einmummeln in so eine Decke. Ich bin auch immer noch im kühlen Jahr für mich vom Gefühl her. Wir beide in einer Almhütte.
Mhm. Oh, Almhütte. Oh, das ist schön.
Witzigerweise habe ich die Assoziation hier.
Ah, okay. Wir trinken beide Flaschen.
Ja. Ich habe gerade kürzlich eine Yellowstone-Party gefeiert. Ich habe es ja so mit.
Ah ja, geil.
Ja,
mhm.
Ja.
Hab ich doch gesehen.
So mit Cowboy und allem drum. Und da sehe ich uns jetzt auf diesen Holzstühlen vor so einem.
Diesen riesigen.
Genau, diese Weißfläche, ich meine, ich weiß nicht, die haben so einen Fachbegriff. Und dann vor so einem Ranch-Haus. Mit so Weiten und dann so diese Decken und so ganz lässig. So sehe ich uns damit. So
Thomas, unsere beiden, ja, alle denken an uns dabei. Ja, das ist so schön.
Damit,
das ist sehr schön.
Oh, damit kann super. Ich. Damit
also, ihr kamt da jetzt irgendwie nicht drin vor. Das ist mir sehr leid.
Ja, schön, dass ihr da wart.
Nein, aber trotzdem, ich finde es immer sehr schön, wenn man mal ein bisschen anders versucht, mal zu überlegen, wo könnte man das Getränk im Grunde genommen wahrnehmen und in welchem sinnlichen Bild, dass man vielleicht mal ein bisschen verbindet.
Aber meine kleine Flasche schafft es nicht mehr bis auf irgendeine Ranch, die wird heute Abend.
Die ist alle schon fast.
Ja. Also ich würde sagen, alle sind bald fast alle. Dafür sind sie wirklich alle 4 sehr, sehr, sehr lecker,
ja.
Muss man wirklich sagen.
Also so komplett unterschiedlich eigentlich,
ja.
Ne?
Ja, total.
Ja.
Bitte denkt daran, diesem Podcast zu folgen, ihn zu abonnieren auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram, auf dem Podcast-Kanal eurer Wahl, auf TikTok, whatever. Also eigentlich überall, weltweit, worldwide, auch in Indien, auch in Japan. In Japan sind wir gerne in den Charts. Wir verstehen es bis heute nicht, wie das funktioniert. In Japan sind wir immer in den Ernährungscharts.
Richtig. Oh, echt?
Geil, ja.
Ja, cool.
Ja, ja. Ja.
Da sagen warum wir ein auch Buch auf Japanisch raus.
Ja. In Indien waren wir auch mal ganz oben. Naja.
Und
auf Sylt. So, ich schleiche mich raus. Weinprinzessin, schönen Dank, dass du wieder da warst, dass du den Ton, Video und so weiter hingemacht hast.
Danke für die Einladung. Es hat sehr gut geschmeckt und es schmeckt gleich noch weiter, glaube ich.
Ja, mit Sicherheit. Dietmar, also irgendwie danke. Ja, irgendwie an dich zurück.
Und ich freue mich immer wieder wahnsinnig, wen wir alles hier bei uns begrüßen dürfen. Es ist so schön, so herzlich und es wird einem so richtig warm ums Herz, nicht nur wegen der Getränke. Und irgendwie, ich hatte noch so viel aufgeschrieben, noch so viel rausgefunden, was wir heute nicht benannt haben, aber das machen wir hinterher. Und auch das Weingut Salvay werden wir nochmal ein bisschen beschnacken.
Wir wollen ja nochmal eine Stunde Frankreich abfahren auf Sylt.
Ja, das ist
ja,
richtig.
Genau. Und ja, Bücher eine Stunde schreiben und überhaupt. Wir haben einiges vor. Ja,
einiges vor.
Vielen Dank.
Der sprechende Wein.
Sehr, sehr nett.
Genau, und jetzt kommt nämlich ihr ins Spiel.
Ja.
Bei uns haben nämlich die Gäste und der Gast immer das letzte Wort und dementsprechend ist jetzt das Wort an euch erteilt.
Also vielen Dank für diese wunderschöne Einladung zu diesem Podcast. Ich habe mich wahnsinnig wohl gefühlt. Ihr seid unglaublich sympathisch und ich glaube, wir hatten sehr viel Spaß. Und ja, vielen Dank für diesen tollen Nachmittag.
Super viel Spaß gemacht.
Ja.
Total entspannt und ja. Und es lag nicht nur am Alkohol.
Nee, definitiv nicht. Nein. Und das mit dem Buch, das solltet ihr wirklich machen. Das glaube ich.
Das ist mega.
Da ist ja doch einiges zusammen.
Total geil.
Ja. Danke.
Dankeschön.
Jawohl.
Dieser Podcast wird produziert von ASK, der Kommunikationsagentur in Berlin.